Guten Morgen, Jenny hier. Oder wie gut er halt sein kann nach den letzten Landtagswahlen. Ich habe Folgendes heute vor. Da die Landtagswahlen gerade erst gestern waren und sich das alles erst mal sacken lassen sollte und ich eh dabei bin, dann Clips zusammen zu sammeln und das alleine zu kommentieren in einem Monolog und später auch noch zusammen mit einem anderen YouTuber-Podcaster, das mir mal vornehmen werde, so generell Ostdeutschland und die Landtagswahlen, bevor die Brandenburger Landtagswahlen sind, weil die stehen ja diesen Monat auch noch an. Ich weiß nicht ganz genau, ob alle da dann auch so viel Panik schieben. Dachte ich mir heute dann halt keine Auswertung erstmal der Landtagswahl. Das kommt dann nächste Woche. Und auch was zu Solingen, ja. Da habe ich auch viele, viele Clips mittlerweile gesammelt und ein paar Faktencheck-Daten zusammengetragen. Alles nächste Woche. Heute dann erstmal nur, in Anführungsstrichen, ein Gespräch mit Ruprecht Polenz zu seinem Buch Tu was, Demokratie, der aktuellen Populismus-Anwandlung von Friedrich Merz und der CDU und vielen, vielen mehr. Und das zweite Gespräch ist mit Michael Kraske zu dem Buch Angriff auf Deutschland, die schleichende Machtergreifung der AfD. Also auch da geht's, wie ihr hört, um die AfD, um die Landtagswahlen, um die Demokratie. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Start in den Tag. Ich werde dann auch Montag mit Ilko Sascha Kowalczuk wieder reden. Er hat ja das Buch Freiheitsschock geschrieben, das Anti-Oschmann, Anti-Katja Heuer-Buch oder das Anti-Ostverklärer-Buch. Und ich weiß ganz genau, ihr hört Ilko Sascha gerne stundenlang zu. Ich kann keine Versprechen machen, dass es stundenlang geht, aber es wird sicherlich sehr ausführlich und interessant. Ich persönlich habe meine eigene Meinung zu dem Buch, gebe auch dem nicht in allem 100% recht, aber dann werde ich mich mal mit Ilko Sascha dazu kabbeln, metaphorisch gesprochen und verbal. Aber ja, das steht diese Woche an und noch vieles, vieles mehr. Ich habe ein Gespräch geführt mit dem Spitzenkandidaten für die BSW in Brandenburg, das kommt auch demnächst in den Kanal, beziehungsweise auf YouTube dann als Video. Und ich habe noch das Gespräch mit dem linken Spitzenkandidaten, das ebenfalls die Tage ansteht. Also viel, viel vor, würde ich sagen. Viel, viel vor. Zum Glück habe ich dann Urlaub. Also echten, richtigen Urlaub. Nicht Podcast-Urlaub, an den ich mich nicht halte, sondern echte Arbeit-Urlaub, in der ich mich dann entspannen kann in der Phase, ja. Also wünsche ich euch jetzt an der Stelle erstmal viel, viel Spaß mit der heutigen Folge, den Gesprächen. Da es heute keinen Abschluss gibt, sage ich dann einfach mal, also wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, tut das bitte immer gerne. Jede Unterstützung ist hier willkommen. PayPal, Steady, Überweisung, meine Amazon-Wunschliste. Aber natürlich ist mir auch sehr, sehr lieb, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr die Folge teilt und weiterempfehlt, vor allem auf den sozialen Kanälen, auf denen ich unterwegs bin. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann jetzt erstmal viel Spaß mit Ruprecht Polenz und dann mit Michael Kraske und habt einen wunderschönen Montag, eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich begrüße heute meinen Gast Ruprecht Rolf Gotthelf Polenz. Er war von 2005 bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, bis 2013 auch Mitglied des Deutschen Bundestages logischerweise und von April bis November 2000 Generalsekretär der CDU in Deutschland. Hallo, Herr Polenz.
Hallo, schönen guten Tag.
Einige meiner Hörerinnen und Hörer sind sicherlich auf Twitter oder anderen sozialen Medien unterwegs und kennen Sie sicherlich über Ihre vielzähligen Accounts. Ich kenne Sie insoweit über Twitter und weiß, dass sie da sehr viel tun. Und eigentlich sind sie aber heute hier wegen ihrem aktuellen Buch Tu was, eine kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Darüber wollen wir jedenfalls heute kurz reden. Es ist erschienen im CH Beck Verlag und dort für 12 Euro zu haben. Und zur Transparenz, der Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zu schicken. Herzlichen Dank an die Damen, vor allem Damen und Herren im Verlag. Herr Pullens, was ist denn eigentlich Demokratie?
Das ist gut, dass Sie die Frage stellen, denn für viele käme dann die Antwort Volksherrschaft. Und das ist es sicherlich auch, aber es kommt vor allen Dingen darauf an, und da macht Demokratie Aussagen zu, wie das Volk herrscht und wie vor allen Dingen Herrschaft organisiert ist. Das Volk herrscht nach dem Grundgesetz durch Wahlen und Abstimmungen. Und die Herrschaft wird in Gewaltenteilung ausgeübt. Das heißt, Demokratie ist ein System, um auch Herrschaftsausübung zu kontrollieren, weil es eine lange geschichtliche Einsicht gibt, dass Macht dazu tendiert, auch missbraucht zu werden. Und das beste Mittel, diesen Missbrauch zu verhindern, ist eben nicht einem alle Macht zu geben, wie das etwa in Putins Russland der Fall ist, sondern dass man Macht aufteilt auf Regierung, Parlament, Opposition und Justiz und auf der anderen Seite eben auch eine freie Presse hat. Das ist auch eine Kontrolle. Wir haben die Gliederung in Bund und Länder. Das verhindert auch eine Machtzusammenballung. Die Städte und Gemeinden sind bei uns mit starken Kompetenzen ausgestattet. Das ist alles Gewaltenteilung, die wir in Deutschland haben. So wird Demokratie in Deutschland organisiert.
Nee, anders. Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass wir diese Gewaltenteilung haben. Wir hatten gerade vor wenigen Monaten Kommunalwahlen, unter anderem auch in Brandenburg. Und vor dem Hintergrund, dass wir jetzt wieder eine Diskussion haben um Migration, Asyl, vor dem Hintergrund des Attentats, Schrägstrich Terrors, die Staatsanwaltschaft wird ja da noch genauer ermitteln. In Solingen sollte ja vielleicht auch eine Diskussion darüber geführt werden, wie befähigt Verwaltung und kommunale Institutionen noch sind, auch finanziell und personell, die Aufgaben zu erfüllen, die sie ja dann auf unterster Ebene haben. Und das ist ja auch Teil der Gewaltenteilung. Vielleicht können Sie mir mal erklären, ich weiß, Sie sind ja nur einfaches Mitglied bei der CDU, aber der Vorsitzende hat gerade, also der Vorsitzende der CDU Deutschlands, Friedrich Merz, hat gerade wieder so eine Debatte losgetreten bezüglich am liebsten keine Flüchtlinge mehr aus Syrien und Afghanistan aufnehmen, während gleichzeitig faktisch ja das Problem ist, dass dieser Attentäter nicht abgeschoben werden konnte, dass die Ausländerbehörde nicht über die verschiedensten Mittel und das Personal verfügt. Also, wieso ist es Parteien in Deutschland gerade nicht möglich, die Debatten darüber zu führen, welche faktischen Probleme wir haben und lieber in Populismus zu verfallen?
Also vielleicht fängt man am besten damit an, dass man in der Tat diesen Anschlag in Solingen als das nicht nur bezeichnet, was er ist, sondern eben auch so analysiert ist, ein Terroranschlag. Und der Terroranschlag, Terror kommt vom lateinischen Schrecken und Angst, hat Ziele weit über die konkreten Opfer hinaus. Und wir waren alle schockiert über die drei Toten. Wir haben gebangt, dass die Verletzten und Schwerverletzten durchkommen. Diesen Angst und diesen Schrecken will der Terrorist und die terroristische Organisation, in diesem Fall der IS, der sogenannte Islamische Staat, der dahinter steht, instrumentalisieren. Es ist ganz wichtig, dass man das versteht, um das Vertrauen der Menschen in ihren Staat, in unsere Sicherheitsorgane zu erschüttern. So nach dem Motto, ihr könnt euch auf euren Staat nicht verlassen. Der schützt euch nicht richtig. Das ist die Hauptbotschaft, die Terroristen versuchen, durch einen solchen Anschlag zu transportieren. Das Zweite, was sie wollen, ist, unsere Gesellschaft damit destabilisieren. Sie wollen, dass wir quasi übereinander herfallen, dass wir nach Sündenböcken suchen und dass auf diese Weise der Zusammenhalt in der Gesellschaft weniger wird und damit die Chancen, die Gesellschaft zu destabilisieren, steigen. Ich mache das nochmal an einem Beispiel fest. Wir erinnern uns, glaube ich, gemeinsam an den Anschlag auf Bataclan in Frankreich. Und da war es dann so, dass ein paar Tage später es auch Übergriffe auf eine Moschee in Bordeaux gab. Diese Moschee hatte mit dem Anschlag überhaupt nichts zu tun. Die Moscheegemeinde war wahrscheinlich genauso empört über den Anschlag, wie alle anderen auch. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es dann Übergriffe auf so eine, Moscheegemeinde gibt, wie die reagieren. Die fühlen sich ungerecht angegriffen, zu Recht. Sie reagieren dann langsam auch feindselig. Und das ist genau der Mechanismus, den man als Terrorist in Gang setzen möchte. In diesem Falle jetzt eben die Gesellschaft gegen die Muslime, die in Frankreich lebten, aufzubringen und die dann wiederum zu einer Antwort zu provozieren, dass man dann am Ende in so eine Abwärtsspirale der gegenseitigen Gewalt kommt. Das ist das Ziel. Wenn man das verstanden hat, dann ist irgendwie ziemlich klar, was man machen muss, damit diese Ziele nicht in Erfüllung gehen. Das Erste ist, die wollen spalten, also müssen wir sehen, dass wir möglichst zusammenhalten. Die wollen Angst und Schrecken verbreiten, deshalb dürfen wir nicht in Panik verfallen. Die wollen die Gesellschaft auseinandertreiben, wir müssen zusammenhalten. Also daraus entwickelt sich die schlüssige Antwort und Länder, die sehr viel mit Terrorismus zu tun hatten, wie beispielsweise Spanien mit dem Terrorismus der ETA oder Großbritannien mit dem Terrorismus der IAA, die haben genau diese Regeln entwickelt und auch beherzigt. In Spanien gab es zum Beispiel nach schrecklichen Terroranschlägen große Demonstrationen, wo die Bevölkerung der ETA mit zigtausend Leuten gezeigt hat, wir lassen uns von euch nicht einschüchtern, wir machen auch keine Abstriche an unserem täglichen Leben jetzt aus lauter Angst. Und insofern waren zum Beispiel jetzt die Demonstrationen in Ostdeutschland, die es im Vorfeld auch der Landtagswahlen gegeben hat, zur Verteidigung der Demokratie gegen die rechtsextremistische AfD, genau das richtige Signal, weil die AfD in ihrer Reaktion auf den terroristischen Anschlag genau das Geschäft der Terroristen betreibt, indem sie ihre alte Spaltungsagenda, ihre alte Polarisierungsagenda auf diesen Terroranschlag quasi draufsetzt.
Ich habe Gott sei Dank alle möglichen politischen Stellungnahmen, vor allem von der AfD, zu dem Thema ein wenig umschifft, weil ich mir schon gedacht habe, in welche Richtung die Debatte geht. Ich möchte hier an der Stelle nochmal Herrn Merz zitieren, der eine nationale Notlage wegen einer Asylkrise ins Gespräch gebracht hat und gesagt hat, Zitat, dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land. Inwiefern ist es hilfreich für die Verteidigung der Demokratie, einen Oppositionsführer zu haben, der, also aus meiner Einschätzung, in einer Krisenlage, in dem das Land tatsächlich Zusammenhalt und Ruhe braucht, spaltet und polarisiert mit dieser Aussage und vielleicht auch ein wenig Panik verbreitet, weil ich weiß nicht, also es ist ja, drei Menschen sind gestorben, das ist schlimm genug. Aber es ist nicht so, als ob wir parallel Bombenattentate gehabt hätten in verschiedenen Ecken der Republik. Wir hatten einen Täter, der mit einem Messer auf Unschuldige losgegangen ist, aber also wenn ich von nationaler Notlage, also wenn ich daran denke, dann denke ich eher so an die Ebene von RAF-Terrorismus und nicht von einem Mann, der Terror verbreiten möchte.
Ja. Also die Hauptbotschaft von Friedrich Merz war ja eine andere. Die war, wir müssen jetzt als demokratische Parteien eine Lösung für die Probleme finden. Ich biete als Opposition an, an der Suche nach dieser Lösung mitzuwirken. Und er hat eine Reihe eigener Vorstellungen gemacht, die kann man teilen, muss man aber nicht unbedingt teilen. Ich bin bei manchen da auch skeptisch. Also beispielsweise hat er ja auch gefordert, überhaupt keine Flüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien mehr aufzunehmen. Das, glaube ich, ist mit Artikel 16a des Grundgesetzes nicht vereinbar. Da steht ja drin, politisch Verfolgte genießen Asyl und da steht eben nicht drin, es sei denn, sie seien Syrer oder Afghanen. Also das ist ein Vorschlag. Ich glaube, den hat er inzwischen auch schon wieder etwas zurückgezogen, der nicht gegangen wäre. Andere Vorschläge, die er macht, muss man prüfen. Aber das macht man am besten mit den demokratischen Parteien gemeinsam, die ja selber, denke ich, auch SPD, Grüne, FDP auch Ideen haben, was jetzt passieren muss, hinter verschlossenen Türen. Und dann kommt man im Idealfall gemeinsam raus und sagt, das ist jetzt unser Handlungspaket. Das hilft, das ist auch realistisch und das können wir auch umsetzen. Und damit wären wir dann beim zweiten Problem, was objektiv halt besteht. Denn wenn wir jetzt in der Migrations- und Flüchtlingspolitik an Lösungen denken und wenn wir uns jetzt anschauen, was wird denn da im Netz proklamiert und was findet da auch viel Beifall, dann taucht zum Beispiel der Begriff der Grenzkontrollen auf. Und daran ist sicherlich richtig, dass wir Migration kontrollieren müssen. Aber die Frage ist, wo? Wenn wir das an den nationalen Grenzen kontrollieren wollten, dann würden wir die innereuropäische Freizügigkeit aufgeben, die nicht nur jetzt in dem Urlaub uns das Reisen erleichtert hat, weil wir an den Grenzen nicht kontrolliert wurden, sondern die eben auch ganz praktisch im Alltag eine große Bedeutung hat für den Güter- und Warenaustausch, für die Arbeitspendler, die in den Grenzgebieten in diesem und in jenem Land wohnen und arbeiten und immer wieder über die Grenze fahren müssen. Also das hätte dramatische Auswirkungen sozusagen auf das, was wir bisher europäisch gelebt haben. Deshalb muss man da auch zu Ende denken und sagen, Grenzkontrollen ja, aber an den Außengrenzen. Und damit die Länder, die eine EU-Außengrenze haben, jetzt nicht die ganze Aufgabe alleine schultern müssen, muss die EU mit den anderen Mitgliedstaaten zusammen denen in geeigneter Weise dabei helfen. Das ist jetzt eine Aufgabe, die man, glaube ich, angehen kann, die man angehen muss. Aber aus dem, was ich gesagt habe, ergibt sich eben schon, es wird dann nicht gleich übermorgen eine Lösung auf dem Tisch liegen, die sofort funktioniert. Das ist ein etwas komplizierterer Prozess, aber ich denke, das kann man den Menschen erklären. Und so könnte man jetzt Punkt für Punkt in der Migrations-, Asyl- und Flüchtlingspolitik durchgehen und sagen, da können wir was verbessern, da können wir was ändern. Manche Dinge dauern aber etwas länger, beispielsweise jetzt zum Thema Abschiebung. Alle sind sich irgendwie einig, alle Innenminister von Bund und Ländern, man müsse jetzt auch nach Syrien und Afghanistan abschieben. Jetzt kann man das mal so stehen lassen und die Frage, wie sieht es denn eigentlich politisch in diesen Ländern aus, mal ausklammern, was schon schwierig ist. Aber ganz praktisch gesprochen wäre meine Frage an die Innenminister, mit wem wollt ihr denn verhandeln, dass diejenigen, die ihr hier ins Flugzeug setzt, dann auch tatsächlich in Syrien, in Afghanistan aus dem Flugzeug rauskommen und dann von euch irgendwie in Gewahrsam genommen werden oder was auch immer? Also die Frage, wollt ihr mit den Taliban sprechen, wollt ihr mit Assad sprechen? Und wie stellt ihr euch die Gespräche vor? Und welche Bedingungen würdet ihr Assad und den Taliban stellen, damit das überhaupt funktionieren kann? Also die Mindestbedingung ist ja schon mal jemanden, den man in ein solches Land dann abschiebt, der darf nicht hingerichtet werden. So. Und dann wird man euch das versichern, wenn es gut läuft, und dann wird man vor der Frage stehen, können wir denen das glauben? Also ich habe das ein bisschen ausführlicher erzählt, um zu zeigen, dass diese Forderung, wir schieben jetzt nach Syrien und Afghanistan ab, dass man die weiterdenken muss, um zu beurteilen, um beurteilen zu können, ist das praktikabel, kriegen wir das hin, kriegen wir das auch gerichtsfest hin? Denn Gerichte würden natürlich auch überprüfen, was kann denn theoretisch mit dem Abgeschobenen passieren? Und bestimmte unmenschliche Dinge wie Folter beispielsweise dürfen ihm eben auch nicht drohen.
Ist es ein bisschen gemein, Ihnen diese Frage, also dir diese Fragen zu stellen, weil du ja nicht Friedrich Merz bist. Aber gleichzeitig bist du erfahrener Bundestagsabgeordneter, warst Vorsitzender des
Ja.
Auswärtigen Ausschusses, bist weiterhin CDU-Mitglied. Und wir kommen gleich zu dem Buch. Es ist halt auch ein aktuelles Thema. Wir sind 4 Tage vor der Landtagswahl, wenn wir hier aufnehmen. Und ich glaube, Migration und Flüchtlingspolitik ist nur ein Synonym für verschiedene Themen, die mittlerweile aus meiner Beobachtung oft eher populistisch besprochen werden. Und zwar nicht alleine von einer rechtsextremen Partei der AfD und einer noch nicht ganz genau einordbaren BSW, sondern fast von jeder demokratisch etablierten Partei wird mittlerweile ein Thema populistisch diskutiert. Ich habe manchmal das Gefühl, auch der Bürger wird dann nicht ganz für voll genommen, weil all diese Überlegungen, die du da angebracht hast, sind natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern ziemlich klar. Und die Frage muss man sich dann auch als Gesellschaft stellen, also wollen wir denn dann mit Terrorregimen verhandeln? Und das ist ja dann Assad und Taliban ebenfalls. Und vor dem Hintergrund finde ich ganz gut, dass du einen Beitrag leisten möchtest zur Verteidigung der Demokratie, denn dazu gehört natürlich auch, den demokratischen Werten treu zu bleiben und an ihnen festzuhalten, auch wenn es schwierig ist und wenn es kompliziert ist. Und da lese ich mal kurz was vor aus dem Buch. Von der Politik erwarten die Menschen, dass sie die Probleme irgendwie löst und vom Tisch bekommt. In einer berühmten Rede hat der amerikanische Senator und republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain, mittlerweile verstorben, 2017 die Binnenkrisen der liberalen Demokratien des Westens auf den Punkt gebracht. We get nothing done. Wir bekommen nichts mehr erledigt. Und an dem Punkt ist ein bisschen was dran, aber bestimmte Prozesse sind in einer modernen Demokratie und in einem modernen Staat natürlich langwierig, aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Regeln und Gesetze und auch Grundrechte haben, die zu beachten sind und die wir natürlich nicht hergeben möchten, oder?
Ja, das ist in der Tat einer der Punkte. Wir haben ja, da habe ich auch ein paar Daten referiert, ein paar so wirkliche Alarmsignale, wie das mit der Zustimmung zur Demokratie, mit dem Vertrauen in Demokratie aussieht. Und wenn eben zum Beispiel jetzt auf die Frage, welcher Partei trauen Sie eine Lösung der Probleme zu, über 50% sagen keiner. Dann ist das ein großes Alarmsignal. Oder wenn auf die Frage, wie läuft das eigentlich in unserer Demokratie, fast 30% sagen, also das ist ja gar nicht die Regierung, die uns da regiert, sondern es sind irgendwelche finsteren Mächte. Das ist alles durch Meinungsumfragen ermittelt. Und wenn man im Netz unterwegs ist, merkt man ja auch, wie viele Menschen solchen Verschwörungsmythen aufsitzen. Das ist die Lage. Und dagegen jetzt widerstandsfähig zu sein, setzt eigentlich voraus, dass man ein tieferes Verständnis für demokratische Prozesse hat. Und das ist ein bisschen wie mit dem Schwimmen. Also man kann Bücher über Schwimmen lesen, aber lernen tut man es eigentlich nur, wenn man auch ins Wasser springt. Und so ist das mit der Demokratie auch. Also man kann lesen. Aber eigentlich muss man es auch praktizieren. Und da geht es in der Schule eben los. Wir haben sicherlich einen Unterricht, wo die Kinder lernen, wie ein Gesetz zustande kommt oder dass man zwischen Regierung und Parlament vielleicht unterscheidet und wie die Wahlen so ablaufen. Aber man macht damit noch keine praktischen Erfahrungen, wenn man das jetzt sozusagen nur liest. Und es gibt viele gute Vorschläge, wie Schulen ihren ganz normalen Schulalltag so organisieren können, dass er viel mehr von den Schülerinnen und Schülern mitbestimmt werden kann, die darüber debattieren, Meinungen bilden, Mehrheiten suchen müssen für ihre Vorschläge, damit merken, es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen, die Mehrheiten kommen auch unterschiedlich zustande. Also man kann in der Schule in dieser Richtung eine ganze Menge praktisch tun, um ein Verständnis für die Kompliziertheit auch politischer Prozesse zu erreichen, die eben anders als bei Befehl und Gehorsam, da sagt dem einer, mach das und der andere muss das machen, das ist nicht kompliziert. Aber das ist nicht das, wie wir, glaube ich, politisch miteinander umgehen wollen.
Ich würde mal zu der grundsätzlichen Frage kommen, was eigentlich unsere Demokratie aktuell gefährdet. Also, wie du schon rausgehört hast, für mich ist die Demokratie hauptsächlich dadurch gefährdet, dass Parteien des demokratischen Spektrums dem verfallen, was die AfD so betreibt, und zwar Populismus, weil sie an ihren eigenen Grundfesten dann tatsächlich, also die Parteien an ihren bestehenden grundsätzlichen demokratischen Werten dann untergraben, was es der AfD oder der BSW leicht machen würde, die Demokratie dann endgültig zu zerstören. Und an der Stelle empfehle ich dann nochmal das Buch von Thomas Biebrich, der Mitte rechts geschrieben hat und der ganz klar aufgezeigt hat in verschiedenen Ländern, dass vor allem konservative Parteien, wenn sie dem rechten Populismus verfallen, am Ende des Tages sich selber vernichtet haben. Und das ist ein schwerer Schlag in allen Ländern gewesen für die Demokratie.
Also wenn wir über Gefährdung von Demokratie reden, dann hat man vielleicht als erstes so ein Bild von irgendeinem Putsch vor Augen, wo dann irgendwie Panzer vorm Reichstag stehen und dann ist die Demokratie weg. So funktioniert es nicht, sondern wenn man sich klar machen will, wodurch unsere Demokratie gefährdet ist, wo die Feinde unserer Demokratie auch ansetzen, muss man sich mit den Grundlagen unserer Demokratie beschäftigen. Und da hat ein Staatsrechtslehrer, Böckenförde, das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Deshalb wird er auch so oft zitiert mit diesem Satz. Er sagt, unsere Demokratie beruht auf Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen kann. Und er meint damit das soziale Kapital, was in einer Gesellschaft zu gesellschaftlichem Zusammenhalt führt, das Vertrauen in die Institutionen, der gegenseitige Respekt etc. etc. Und eine Demokratie ist, das ist jetzt der zweite Punkt, den man wissen muss, ist eine vorgestellte Ordnung, die nur so lange funktioniert, wie wir an sie glauben. Das ist was anderes wie die Schwerkraftgesetze. Wenn ich sage, ich glaube nicht mehr, dass Newton recht hat, dann fällt das Glas trotzdem runter, wenn ich die Hand aufmache. Wenn ich aber sage, ich glaube nicht mehr an die Demokratie, dann ist sie kaputt. Und man kann das ganz schön auch noch erklären in unserem Portemonnaie Geld und wir werden dafür auch was bekommen für diese kleinen Zettel, die eigentlich ja nur bunte Zettel sind. Das war aber nicht immer so. Vor 100 Jahren hätten sie, um Brot zu kaufen, eine Schubkarre mitnehmen müssen, um die ganzen Reichsmarkscheine da zur Bäckerei zu karren, in die Milliarden. Und vielleicht hätten sie das Brot dafür nicht mal bekommen. Warum? Weil es kein Vertrauen mehr in das Geld gab. Und wenn man sich klar gemacht hat, dass die Demokratie vom Vertrauen der Menschen lebt, dass sie funktioniert und dass wir damit unsere Probleme am besten lösen können, dann versteht man auch, weshalb diese Strategie der AfD ganz gezielt das Vertrauen in die Demokratie, in die Regierungen, in die Fähigkeiten der Parteien, in die Presse, da könnten wir vielleicht gleich noch mal ein Wort zu sagen, zu unterminieren. Und das Gleiche kommt verstärkt über Russia Today aus Moskau. Dann wissen wir, wo die Gefahr liegt. Die AfD bohrt sozusagen das Schiff unserer Demokratie unter der Wasserlinie an, da wo diese Schwimmkörper des Vertrauens, um mal in dem Bild zu bleiben, unsere de ganze Demokratie über Wasser halten, damit wir dann auf Deck über die einzelnen Lösungen streiten können, braucht es eben diese Grundlage. Und die ist gefährdet von innen, von außen. Und dazu, das habe ich versucht in meinem Buch so ein bisschen darzustellen, damit das erstmal verstanden wird. Ich habe auch versucht darzustellen, nicht nur wie Demokratie funktioniert, sondern dass wir wirklich Glückspilze sind, in einer der 21 Demokratien zu leben, die es weltweit überhaupt gibt. Wir nehmen das so für selbstverständlich. Aber dass es das nicht ist, zeigen übrigens auch die
Es sind aber
Migranten.
nicht nur 21 Demokratien auf
Doch,
der Welt.
es sind nur 21 Demokratien auf der Welt nach dem Index des britischen Economist. Andere zählen ein bisschen großzügiger, die kommen dann auf 40. Aber es gibt 198 Staaten auf diesem Planeten. Also es ist ein kleiner Teil. Und wie gesagt, Sie hatten es in Ihrer, du hast es das in deiner Frage auch angesprochen. Es ist halt nicht selbstverständlich. Und man muss was dafür tun. Und ich füge dazu, Demokratie ist kein Zuschauersport.
Also als Beispiel würde ich was das Vertrauen in Demokratie angeht und die Autorität, die sie ausstrahlt, auch noch gerne das Bundesverfassungsgericht anbringen, weil es gibt keine Möglichkeit für das Bundesverfassungsgericht, seine Urteile tatsächlich umzusetzen. Es hat keine Gewalt, keine Polizei, keine Verwaltung, die irgendjemanden dazu zwingen kann, dass die Urteile auch anerkannt werden. Es ist das Vertrauen und die Anerkennung des höchsten Gerichts sozusagen, das die Urteile überhaupt nur, also nicht rechtskräftig macht, aber als Law of the Land sozusagen auch anerkannt wird. Insofern
Ja,
ist
das.
Vertrauen und Glauben
Ja.
und in dieser Autorität dann auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem in der Demokratie.
Aber das, was du sagst, geht auch schon noch weiter. Also im Rechtsstaat und auch in der Demokratie verlässt man sich gegenseitig darauf, dass das Recht geachtet wird und dass das Recht auch umgesetzt wird. Also das Verfassungsgericht funktioniert eben deshalb auch, weil es sich darauf verlassen kann und weil die Regierung, die da vielleicht zu einem bestimmten Handeln verurteilt worden sind, es dann auch so machen. Und das gilt eben auch für die Grundregeln der Demokratie, dass man einfach eben zum Beispiel akzeptiert eine Mehrheitsentscheidung, auch wenn man selbst anderer Meinung ist. Weil man ja die Chance hat, dass man diese Mehrheitsentscheidung vielleicht irgendwann auch mal wieder ändern kann nach der nächsten Wahl oder bei der nächsten Diskussion, wenn man bessere Argumente hat.
Okay, ich habe hier noch nebenbei schnell einen kleinen Faktencheck gemacht. Laut diesem Economist Demokratieindex gibt es genau 23 vollständige Demokratien in 2023 und insgesamt dann 47, wo dann auch die unvollständigen Demokratien drin sind, beziehungsweise dann mit abnehmender Zahl sind es dann insgesamt 72. Also da macht man dann Abschläge bezüglich dessen,
Also bei den
was in diesen
zwei, ja.
Demokratien alles an Bürgerrechten, Freiheitsrechten ebenfalls überhaupt
Also bei
möglich
den,
sind.
richtig. Also bei den 72 wäre dann wahrscheinlich Ungarn sicherlich noch dabei. Aber wenn wir uns Ungarn näher anschauen, dann sehen wir eben schon deutliche Gefährdung der Pressefreiheit. Die Justiz kann die Regierung nicht mehr richtig kontrollieren, etc., etc.
Deswegen
Also,
steht ja unvollständige Demokratie.
ja, klar, aber das klingt so ein bisschen unvollständig, ist vieles auf dieser Welt. Aber unvollständige Demokratie, da fehlt dann schon auch sehr Wichtiges oft, ne? Und wir leben aber eben nach allen Untersuchungen in einer der 21, 23, je nachdem, in welchem Jahr gezählt wird. Manche fallen da auch wieder raus, manche kommen rein. Demokratien, die es gibt. Das ist Glück in der Geburtslotterie gewesen. Wir hätten ja auch, was weiß ich, in Nordkorea geboren werden können, um mal ein ganz krasses anderes Beispiel zu nennen.
Ja, das ist tatsächlich dann gar keine
Das ist
Demokratie.
ganz krass, aber ich meine, es gibt auch viele Länder dazwischen. Also auch wenn man in Ägypten oder in Russland geboren worden wäre, hätte man andere Bedingungen, sich selber zu entfalten, mitzugestalten, als das bei uns der Fall ist.
Kommen wir nochmal zu den Medien. Auch das Vertrauen und der Glauben in die Medien hat ja in den letzten Jahren doch gelitten, sagen wir es mal so. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Bewegung auf demokratischer Seite, Medien zu verbieten, die eindeutig auch Propaganda betreiben? Beziehungsweise der neueste Fall ist natürlich das Kompaktverbot. Ein fragwürdiges Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu haben, bis hin zu menschenverachtend und rechtsextremen Nachrichten natürlich zu verbreiten. Wieso fällt es einer Demokratie in Deutschland so schwer, darauf zu vertrauen, dass die Bürgerinnen und Bürger intelligent genug sind, nicht darauf reinzufallen, was Russia Today zum Beispiel verbreitet oder was Kompakt verbreitet?
Also nehmen wir mal diesen Teil Ihrer Frage zuerst und kommen dann vielleicht noch auf die grundsätzliche Frage, wie ist das mit dem Vertrauen in die Medien in Deutschland? Warum ist es so, wie es ist? Ich bin Jurist und kenne die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit ziemlich gut. Und da ist das Bundesverfassungsgericht immer auf der Seite derer, die die Meinungsfreiheit möglichst breit ausgelegt wissen wollen, die möglichst keine Einschränkung der Meinungsfreiheit zulassen möchte. Und das ist auch das Klima, was generell die Möglichkeit in Deutschland seine Meinung zu sagen bestimmt. Also wir haben Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will. Jede Zeitung kann im Prinzip auch schreiben, was sie will, im Rahmen der allgemeinen Gesetze. Und dazu gehört dann eben beispielsweise, auch eine Zeitung darf nicht verleumden, auch eine Zeitung darf nicht beleidigen. Dagegen kann man sich als Betroffener vor Gericht wehren und die Zeitung wird dann eben auch verurteilt. Bei der Frage Kompakt hat ja eine Rolle gespielt, nicht nur das, was in diesem Magazin geschrieben wird, von Systemveränderungen, Systemsturz, demokratiefeindliche Inhalte, sondern dass das Ganze ja auch ein Unternehmenskonglomerat ist, wo mit vielen anderen Dingen, Veranstaltungen, Devotionalien hätte ich jetzt beinahe gesagt, also bestimmte Kleidungsstücke oder so, agiert wird mit dem Ziel, unsere demokratische Ordnung sozusagen aus den Angeln zu heben. Und deshalb hat die Innenministerin diesen Verein, der Kompakt stützt oder organisiert, verboten. Dagegen hat Kompakt geklagt. Jetzt sind wir wieder im Rechtsstaat. Der Rechtsstaat hat gesagt, also im einstweiligen Rechtsschutz gebe ich euch recht. Die Frage, ob das alles so stimmt, wie die Ministerin das sagt, oder ob es so stimmt, wie ihr euch dagegen wehrt, das muss in einem ordentlichen Hauptverfahren geklärt werden und das braucht etwas mehr Zeit. Das ist der Sachstand. Also, es wird ein ordentliches Gericht überprüfen, ob die Bestrebungen von Kompakt gegen unsere demokratische Grundordnung gerichtet sind. Und da ist es dann in der Tat so, dass es da auch dann Grenzen der Toleranz gibt, was der Staat hinnehmen muss. Also das Grundgesetz konstituiert ja auch eine wehrhafte Demokratie. Das haben wir aus der Weimarer Zeit gelernt.
Das beantwortet aber noch nicht die Frage auf das Vertrauen in den Bürger,
Ja, das
weil
Vertrauen in.
Kompakt ist ja jetzt nicht erst vor 2 Jahren entstanden, sondern ist ja auch älter.
Ja.
Und generell dieser Reflex, erstmal auch über die Exekutive Sachen zu verbieten, Menschen die Einreise zu verweigern, scheint mir so aus subjektiver Sicht zuzunehmen.
Wir haben sagen wir jetzt nicht so ein libertäres Staatsverständnis, sondern nach dem Motto, der Markt regelt alles und im Rahmen dessen kann nun jeder machen, was er will. Das ist nicht das Staatsverständnis der Bundesrepublik Deutschland, sondern da steht eben zum Beispiel auch Eigentum verpflichtet und solche Geschichten. Also man hat versucht, aus der Weimarer Republik zu lernen, beispielsweise eben auch aus der Wirkung, die Propaganda gegenüber Menschen erzeugen kann. Und damit sind wir jetzt sozusagen bei dem, wie ich finde, viel schwierigeren Problem, wenn wir über Medien reden, dass nämlich jeder Fünfte inzwischen, glaube ich, sagt, ich glaube den Medien gar nichts mehr, weil die belügen mich systematisch. Also, egal ob ARD oder ZDF, Frankfurter Allgemeine oder Taz oder Spiegel oder Zeit oder wer auch immer, die lügen alle und deshalb glaube ich denen nicht mehr. Warum ist das so gefährlich? Wir beide haben bestimmte Überzeugungen, wie die Welt aussieht, was jetzt gerade passiert. Und wenn wir überlegen, wo haben wir diese Überzeugung her, dann stammen vielleicht 3, 4% aus persönlichen Erfahrungen. Der Rest ist irgendwie über Medien vermittelt. Und wenn uns jetzt gesagt wird, und das Stichwort oder das Wort von der sogenannten Lügenpresse wird ja nun seit vielen Jahren, angefangen von Pegida, immer wieder vertreten. Und das hat diese Frucht gehabt bisher, dass eben jetzt jeder Fünfte sagt, ja, das ist so. Wir werden da systematisch belogen. Das heißt, wenn 95% dessen, was mein Weltbild ausmacht, jetzt bei mir in Frage gestellt wird, weil ich sage, ich bin ja da immer belogen worden, werde auch immer weiter belogen. Was löst das aus? Es löst Orientierungslosigkeit aus, weil das, womit ich mich bisher orientiert habe, das funktioniert ja nicht mehr. Und orientierungslos, wenn man sich vorstellt, wann ist man im realen Leben orientierungslos? Bei dichtem Nebel. Bei wirklich dichtem Nebel, wo man, wie man so schön sagt, die Hand kaum vor den Augen sehen kann, kann man sich schlechter orientieren als bei Nacht. Und wenn man dann sagt, es wird aber jetzt ungemütlich und ich muss irgendwie nach Hause, muss wieder unter Menschen, was macht man? Man spitzt die Ohren und man reißt die Augen weit auf, damit man guckt, ob es irgendwo einen Lichtschein gibt. Und was hört man als erstes? Den lautesten Schreihals. Und was sieht man als erstes? Den grellsten Scheinwerfer. Und jetzt übertragen auf die Politik landet man dann eben bei der AfD oder bei Trump. Die bieten nämlich bildlich gesprochen für diese ganzen Orientierungsprobleme, die wir haben, einfache Schwarz-Weiß-Lösungen an. Die gegen uns, wir gegen die da oben, Schwarz-Weiß. Und das ist das Grelle und das Laute, was uns dann anzieht, wenn wir orientierungslos geworden sind. Und deshalb ist diese Strategie, uns das Vertrauen in die Medien zu nehmen, so außerordentlich gefährlich, weil dabei bleibt es ja dann nicht, sondern damit wird nur Platz geschaffen für die Desinformationsmedien von AfD und anderen.
Also, ich habe auch öfters mal so das Wort Lückenpresse in der Debatte um das Vertrauen in die aktuellen Medien wahrgenommen. Jetzt sind wir beide natürlich auch auf sozialen Medien unterwegs, und zwar viel, ja. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen soziale Medien in diesem Komplex Vertrauen in etablierte traditionelle Medien? Welche Rolle spielt es dabei, dass Milliardäre Eigentümer dieser Plattformen sind? Vielleicht auf den Inhalt, was, wie, wo an Informationen in die breite Öffentlichkeit auch für mehr Aufmerksamkeit sorgt? Welche Rolle das dann spielt? Der aktuellste Fall ist für mich tatsächlich nicht Solingen, sondern was mir da besonders negativ aufgefallen ist, war, als es vor ein paar Wochen zu dem Aufstand, revolutionären Umsturz in Bangladesch gekommen ist, wo ich dann viele Videos gesehen habe von angeblichen Pogromen an Hindus in Bangladesch durch die muslimische Mehrheitsgesellschaft, wo ich weiterhin keine zuverlässige Quelle habe, die mir das belegt, dass es dazu gekommen ist, und zwar in dem Ausmaß, wie es mir diese Videos weiß machen wollten. Ich weiß von einigen vereinzelten Zeitungen aus Bangladesch, dass es zu Gewalttaten gegenüber Hindus gekommen ist. Aber so wie es auf der Plattform Twitter, dann unter anderem auch in Deutschland von bestimmten Influencern verbreitet wurde, so nach dem Motto, also da sieht man mal, wenn die Muslime erstmal durchdrehen, dann ist keine andere Religion sicher. So ist es bei weitem nicht gewesen. Also dann auch wieder die Frage, welche Rolle spielen hier soziale Medien im Vertrauen in etablierte Medien, weil dann heißt es immer, die wollen euch das bloß nicht sagen.
Also, das ist eine ganz zentrale Frage, die du ansprichst, die man auch jetzt kurz so formulieren könnte: Wem wollen wir glauben und warum? Und ich greife nochmal das Wort von der Lückenpresse auf. Natürlich ist jede Zeitung, jedes Medium wählt aus und lässt ganz viel Informationen, weil dafür auch gar nicht die Zeit ist. Es gibt jeden Tag Millionen von Informationen, die kommen gar nicht in die Sendung, die kommen gar nicht in die Zeitung. Es gibt eben eine Ausbildung dafür, die journalistische Ausbildung, die die Menschen darauf trainiert, erstmal zu überlegen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, über was berichten wir dann in unserer Zeitung und was hat da jetzt vielleicht keinen Platz? Das Zweite, was man in dieser Ausbildung lernt, ist zu prüfen, stimmen die Quellen, stimmen die Fakten? Und diese Rolle, die bisher und auch nach wie vor für die Konsumenten dieser Qualitätsmedien, also Qualitätszeitung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk etc., da wird diese Sortierfunktion, stimmt es, ist es wichtig, wie muss man das einordnen, wird von diesen Medien wahrgenommen. Da sind natürlich auch subjektive Elemente dabei. Aber wenn ich mehrere Medien nutze, dann habe ich aus der Summe der Perspektiven ein ziemlich gutes Bild der Wirklichkeit. Übertragen aufs Netz ist jede Quelle erstmal und für den Ungeschulten ist erstmal jede Quelle gleich gut. Und verbreitet werden ja vor allen Dingen die besonderes Empörungspotenzial haben, besonders laut um Aufmerksamkeit schreien. Und es gibt natürlich Tools, Faktencheck-Portale. Man kann mit Hilfe von Google sich auch nochmal selber Mühe machen und gucken, ist das jetzt tatsächlich ein Video aus dem Krieg im Gazastreifen oder ist das vielleicht ein Bild aus dem Bürgerkrieg in Jemen oder so, was ich ja, wenn ich da irgendwelche Kriegsbilder sehe, erstmal vielleicht noch gar nicht so auseinanderhalten kann. Diese ganze Arbeit nehmen einem Qualitätsjournalisten ab. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man nicht auf die Idee kommt, und das sind inzwischen leider ziemlich viele, sich nur noch auf Social Media zu informieren. Da hat man diese ganze Auswahllast, Überprüfungslast eigentlich selber, aber die nimmt man, kann man auch gar nicht mehr wahrnehmen. Und deshalb ist man dann für Desinformation so anfällig. Es hat einen Grund, warum in Leningrad eine ganze Trollfabrik steht, mit der Putin versucht, sozusagen die Diskussion auf Social Media zu beeinflussen mit seinen Botschaften. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Er will nicht, dass wir die Ukraine weiter unterstützen, weil er weiß, wenn der Westen das nicht mehr macht, dann hat er sein Ziel erreicht und kann den ukrainischen Staat auslöschen. Und eine Möglichkeit, das propagandistisch vorzubereiten, sind Nachrichten beispielsweise darüber, jetzt Behauptung, Selenskyj schafft Millionen ins Ausland. Da denkt man ja, das ist ja vielleicht ein Kerl, die Bevölkerung leidet und er bringt da sein Vermögen irgendwo in Sicherheit. Die Nachricht stimmt aber gar nicht, aber sie entfaltet diese politische Wirkung. Und insofern ist eben das Netz für diese Form der Beeinflussung auch oft gebraucht. Und deshalb muss man da auch vorsichtig sein. Das wollte ich jetzt mit diesen etwas längeren Ausführungen sagen. Die Frage, wem will ich glauben, würde ich so beantworten. Ich informiere mich in den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Medien, Deutschlandfunk etc. Ich habe eine Zeitung abonniert und ich gucke immer mal noch links und rechts auch in andere Zeitungen rein. Und dann habe ich, glaube ich, ein ziemlich zutreffendes Bild der Wirklichkeit.
An der Stelle eine Empfehlung von mir. Ich bin Besitzerin eines Bibliotheksausweises für die Verbundsbibliotheken Berlin-Brandenburg. Die haben auch digitale Angebote, unter anderem auch bezüglich Zeitungen. Also da bezahle ich 10 € im Jahr und kann fast auf alle Zeitungen der hiesigen Bundesrepublik und dann noch auch eine Reihe englischsprachige zugreifen. Also würde ich eben empfehlen, das ebenfalls zu tun. Dann muss man nicht teuer eine Reihe von Zeitungen abonnieren, sondern abonniert praktisch nur den Bibliotheksausweis und kann sich dann auch von links bis rechts sehr gut informieren.
Also das ist eine Information, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil ich habe diesen Bibliotheksausweis nicht. Ich lese, ich habe zwar viele abonniert auch oder mehrere. Man kann übrigens bei der Gelegenheit auch gesagt, für, glaube ich, 2, 3 € die New York Times abonnieren und die Washington Post, das ist im Grunde auch ein
Vier
Abo.
Euro im Monat.
4 €, ne? Also
New
es,
York Times.
ich weiß jedenfalls, es ist sehr billig.
Ja, es ist
Im
sehr
Vergleich,
günstig.
zu anderen
Ja,
Zeitungsabos. Also
vor allem in Deutschland.
ja, das ist, ich glaube, das Abo kriegst du so auch nur in Deutschland, also jedenfalls nicht in den USA. Aber das mit dem Bibliotheksausweis, ich weiß nicht, ob der nun auf nur Brandenburger wahrscheinlich beschränkt ist,
Das
fürchte ja.
war mal eine Aktion. Das ist eigentlich nur für Berliner.
Ah ja,
Aber es
aber
gab
das
mal
ist zum
eine
Beispiel,
Aktion, dass
aber
man sich den sichern konnte und jetzt muss ich ihn nur jedes Jahr für 10 € verlängern und
ja.
bin weiterhin
Aber das,
dabei.
wir haben ja vorher darüber geredet, was müsste man eigentlich tun und so. Also das wäre wirklich, ich werde mich da auch noch mal im Netz informieren, das wäre wirklich eine Lohninitiative auch für andere Länder, sich zu überlegen, den wird man jetzt nicht an jeden wahrscheinlich geben können, aber beispielsweise eben für Schulen oder so, muss wahrscheinlich auch dann mit den Verlagen reden, weil wenn jetzt jeder mit so einem Bibliotheksausweis sich nachher das Zeitungsabo spart, wird es für die auch schwierig, keine Ahnung. Aber für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die sich das sonst nicht so leisten kann, wäre es sicherlich gut, im Sinne der Demokratieförderung, diesen Zugang zu Informationen, so, zu geben.
Es sind auch nicht alle Zeitungen drin, ja.
Ja.
Zum Beispiel der Stern ist nicht drin und bei der FAZ habe ich immer noch Probleme. Aber im Großen und Ganzen, alles andere wird da abgedeckt. Deswegen bin ich für die, also das war die größte und beste
Ja, das glaube ich.
Investition, die ich in den letzten 10 Jahren so gemacht
Ja, das
habe.
glaube ich. Das glaube ich.
Ah. Was das Buch angeht, habe ich festgestellt, der erste Teil ist ja so Analyse und der zweite Teil ist Tipps, was man tun kann. Bezüglich Vertrauen in Medien, hast du ja schon gesagt. Ich bin auch ein großer Fan von sich seine eigene Meinung bilden, indem man verschiedene Quellen liest im demokratischen Spektrum. Wobei es wahrscheinlich nicht schadet, hin und wieder auch mal in einer Sezession oder bei Kompakt zu lesen, nur um zu wissen, was diese Leute aktuell tun, sagen, reden. Weil es kann gefährlich werden, das nicht irgendwie auf dem Schirm zu haben.
Ja, klar. Also das ist ja das Normale, dass man auf diese Weise dann auch so ein bisschen
Ich meine,
sein
der
Horizont.
Verfassungsschutz wird das auch mitlesen.
Ja, gut, aber ich gebe ja zum Beispiel auch den Tipp, selber sowas zu sein, was man heute so Politiker Influencer nennt. Und erkläre, warum das relativ einfach ist, mit Mitteln, wo man sich noch gar nicht groß in diese Diskussion reinbegeben muss, die Reichweite vernünftiger Beiträge zu erhöhen. Ich glaube, viele, die mit Social Media noch gar nichts zu tun hatten, haben die Vorstellung, oder wenn sie das erste Mal reingehen, jeder, der da auch ist, kriegt genau dasselbe zu lesen. Aber es ist natürlich so, dass das, was jeder zu lesen bekommt, so ist, dass kein anderer das genau identisch bekommt. Also jeder kriegt es sozusagen maßgeschneidert individuell einmal. Und deshalb ist es eben wichtig, die Reichweite von positiven Beiträgen, die einem selber gefallen, die einen überzeugen, zu erhöhen. Ein Like macht das schon, dann lesen den schon mal 50 Leute mehr, kriegen ihre Timeline. Und wenn man den Beitrag teilt, also repostet, dann sind es vielleicht ein paar hundert Leute, die ihn dann mehr zu sehen bekommen. Das macht eigentlich gar keine Arbeit und man nimmt dadurch an der politischen Meinungsbildung teil. Du hast ja gefragt, die Rolle der Social Media. Ich vergleiche das mit dem Durchlauferhitzer, den vielleicht früher, manche noch von früher kennen, weil er da so überm Waschbecken hing und das Wasser dann eben sehr schnell zum Kochen brachte. Die Social Media Diskussion bereiten aus meiner Sicht so ein bisschen vor, was dann später in der allgemeinen Öffentlichkeit diskutiert wird. Und die öffentliche Meinung ist ja schon in einer Demokratie etwas, was politischen Einfluss hat, was die Menschen beeinflusst. Und da kann man sich relativ einfach dran beteiligen, auch daran, wie dann eben andere Menschen denken und so zum Diskussionsklima in Deutschland beitragen. Aber ich habe auch noch ganz andere, sehr einfache Vorschläge, die ich auch glaube, wenn sie alle beherzigen würden, das würde unser Land zu einem ganz anderen machen.
Da können wir
Also,
gleich zum Ende
ja.
hinkommen, aber vorher würde ich so gerne noch eine grundsätzliche Frage stellen. Weil in dem Buch geht es ja um die inneren und äußeren Feinde auch der Demokratie. Ich hatte ja vor etlichen Monaten Veit Selk zu Gast, der hat Demokratiedämmerung geschrieben. Eine Kritik der Demokratietheorie, aber darin geht es auch um die Krise der Demokratie an sich. Er spricht von einer Devolution der Demokratie und macht da vier empirisch zusammenhängende, unterschiedliche Prozesse fest. Unter anderem beschreibt er auch, dass sich Demokratie zusammen mit Kapitalismus aktuell auch in einer Art Beziehungskrise befindet, aufgrund der wachsenden Ungleichheit in demokratischen westlichen Gesellschaften. Und gleichzeitig in dem Zusammenhang auch die zunehmende Zahl an Bürgerinnen und Bürgern, die sich an den demokratischen Prozessen nicht mehr beteiligen oder auch nicht mehr beteiligen können, aufgrund der hohen Ungleichheit und der finanziellen Probleme, die damit einhergehen, weil ja Beteiligung an demokratischen Prozessen fernab von Wahlen, also Ehrenamt, NGO-Tätigkeit, Beteiligung in einer Partei, durchaus mit finanziellem und zeitlichen Aufwand verbunden sind, und zeitliche Fragen sind auch immer finanzielle Fragen. Also für mich ist ja die Krise der Demokratie insofern, du schreibst es ja auf, sie ist angegriffen von inneren und äußeren Feinden, aber gleichzeitig ist die Demokratie in meinen Augen ja angreifbarer geworden, weil sie sich in einer Krise befindet. Wie würdest du das einschätzen? In welcher Krise befindet sich die Demokratie und was kann man dagegen tun? Weil wenn sie erstmal wieder gefestigt ist, ist sie vielleicht nicht mehr von innen und außen so leicht angreifbar.
Also es gibt sicherlich eine ganze Menge Literatur darüber, was man vielleicht am Institutionengefüge der Demokratie ändern sollte, ob Formen direkter Demokratie was helfen können an der einen oder anderen Stelle. Ich habe einen anderen Ansatz gewählt, weil ich eigentlich diese Diskussion, man könnte mal und wenn die anderen was machen würden, dann wird es vielleicht, die finde ich nicht mehr so wirklich hilfreich in der Breite. Das sollen Fachleute diskutieren, irgendwann kommen sie dann vielleicht auch mit Vorschlägen. Ich versuche jetzt tatsächlich bei jeder Veranstaltung darauf hinzuweisen, jeder kann ab sofort was tun und wenn du es nicht machst, macht es ein anderer auch nicht. Also von daher ist mein Ansatz ein bisschen anderer. Demokratie hängt wirklich davon ab, dass jeder und jede sich engagiert. Und ich mache ja auch Vorschläge, die vielleicht nicht unbedingt bequem zu praktizieren sind. Wenn ich sage, zeigen Sie Zivilcourage, dann weiß ich schon, dass das manchmal ein bisschen unangenehm ist. Ich habe ja dann dieses Beispiel. Kennen vielleicht viele, beim Mittagessen in der Kantine macht einer eine ausländerfeindliche Bemerkung. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich tue so, als hätte ich es nicht gehört, oder ich fange ein Gespräch zum anderen Thema an, oder ich widerspreche. Und wenn ich widerspreche, glaube ich, wird die Tischrunde zeigen, dass andere dann auch widersprechen, weil Zivilcourage ansteckend ist. Wenn ich nicht widerspreche, würde ich wetten, und wenn niemand widerspricht, würde ich wetten, dass derjenige, der diese ausländerfeindliche Bemerkung gemacht hat, 2 Tage später noch eine Schippe drauflegt, weil er das Gefühl hat, A, ich kann es machen und B, wahrscheinlich stimmen mir die meisten zu. Und damit, jetzt haben wir Hunderttausende von Mittagstischen in Betriebskantinen jeden Arbeitstag, kann man sich vorstellen, wenn da Zivilcourage praktiziert wird, was das fürs gesellschaftliche Klima bedeutet. Ich habe noch einen anderen Vorschlag, den ich eigentlich auch deshalb so schön finde, weil man ihn jetzt praktisch sofort machen kann, wenn man ihn hört, wenn man den Podcast hört und der überzeugend ist. Und ich
Wie zum
sage,
Beispiel den Podcast zu teilen und zu liken.
ja, das zum Beispiel auch, das würde ich auch empfehlen. Aber der sozusagen andere Vorschlag ist, bedanken Sie sich. Und jetzt soll man sagen, was hat denn das mit Politik zu tun? Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Also ich empfehle zum Beispiel, wenn man einen Polizisten trifft, mal kurz stehen zu bleiben und sagen, danke, dass ihr hier für unsere Sicherheit sorgt. Oder an der Kasse sich eben bedanken, dass der dahinter sitzt, sich Mühe gibt. Oder wenn der Paketdienst kommt, oder. Es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten, wo man sich bedanken kann. Und warum ist das so wichtig? Weil nichts stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr, als wenn sich möglichst viele Leute bedanken. Und das Schöne ist ja auch, wenn man es macht, kriegt man die Belohnung sofort zurück, weil derjenige, bei dem man sich bedankt, der lächelt mindestens zurück. So. Das ist deshalb wichtig. Wir haben ja über Zusammenhalt und Polarisierung gesprochen. Bedanken stärkt den Zusammenhalt, den die Polarisierung untergräbt und verhindern will. Sie werden nie von einem AfD-Politiker den Hinweis bekommen, bedanken Sie sich doch.
AfD.
AfD. Ja.
Du hast ARD gesagt.
Nee, um Gottes Willen, ne? Da habe ich mich von, also, Sie werden nie von einem AfD-Politiker und ich glaube auch bei der BSW, beim BSW ist das jetzt nicht die Haltung, die man versucht, den Menschen zu vermitteln, etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun, sondern da geht es eher darum, die Stimmung zu erzeugen, von denen diese populistischen Parteien leben. Das ist nämlich Neid, das ist Missgunst, das ist Ärger, das ist Wut. Die kann ich auf die da oben lenken. Und deshalb tue ich auch nichts, dass das abnimmt. Das wäre verantwortliche Politik, die mit Ängsten umgeht. Ängsten muss man adressieren, aber verantwortliche Politik versucht es so zu machen, dass man die Ängste möglichst lindert, damit sie abnehmen. AfD, BSW pushen diese Ängste hoch, weil sie davon leben. Das ist, glaube ich, das, was man vielleicht auch verstehen muss, wenn man so Äußerungen dann liest. Und die findet man vielleicht auch erstmal plausibel, weil man ja selber auch Angst hat. Aber beim zweiten Nachdenken merkt man dann, dass die erstens gar keine Lösung dafür empfehlen, sondern sie nur ausbeuten.
Also wäre es auch deutschen Talkshow-Hosts zu empfehlen, wenn zum Beispiel Herr Spahn wieder im Fernsehen ist oder Herr Linnemann und eine Diskussion mit doch eher unschönen Inhalten nach unten führt. Gestern erst Herr Spahn wieder mit seiner Kalkutta-Äußerung bei Lanz, dem zu widersprechen. So
Also
grundsätzlich.
bei den
Weil das
Talkshows
ist auch
glaube
nicht
ich,
hilfreich.
ja, nein, bei den Talkshows ist es generell, glaube ich, eine berechtigte Kritik, dass um der Quote willen und damit es scheinbar dann richtig interessant ist, häufig relativ extreme Positionierungen gegeneinander gestellt werden, so nach dem Motto, wenn sich die Menschen in dem Format weitgehend einig sind, dann ist das langweilig. Das ist aber erstens auch falsch, weil gerade Diskussionen von Leuten, die sachkundig sind und jetzt jeder aus seiner Sicht irgendetwas zu einem Thema beiträgt, das kann eine sehr bereichernde Sendung sein. Aber natürlich müssen wir uns auch daran gewöhnen und das auch akzeptieren. Es gibt Streit, es gibt auch Polemik und das gehört auch dazu. Und natürlich gibt es dann auch den Widerspruch. Ich habe die Sendung jetzt nicht gesehen, aber ich nehme an, solchen Äußerungen wird dann auch widersprochen. Und da muss sich eben jeder sein Urteil darüber bilden. Ich glaube, beim zweiten Nachdenken merkt man, dass es gar nicht viele Inder gibt, die aus Indien, Stichwort Kalkutta, nach Deutschland fliehen.
Ich habe grundsätzlich mit dem Konzept dieser Talkshow ein Problem. Ich würde es noch einigermaßen akzeptieren, dass das diese Konzeption ist, wenn es privatrechtliches Fernsehen ist. Und das Problem ist, wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Anspruch muss ja eigentlich sein, den Bürger zu informieren. Dafür bezahle ich sie ja auch mit einem Beitrag entsprechend ganz gut jeden Monat. Und dann sollten so eine Talkshow-Formate im öffentlich-rechtlichen halt auch überdacht werden, ja. Also Hart
Ja,
aber
da bin ich.
fair zum Beispiel hat eine sehr gute Entwicklung gemacht in den letzten Wochen und
Ja.
Monaten. Der Rest lässt noch zu wünschen übrig.
Also da bin ich bei dir. Also es gibt ja, das hat geringere Einschaltquoten, diese Phoenix-Runden. Da ist schon mal ein etwas anderes Klima. Es gab früher, das wirst du nicht gesehen haben, aber vielleicht noch mal irgendwann später ein Ausschnitt, ein Gespräch, was Günter Gauß mit Menschen geführt hat. Das ging so eine Stunde, 1:1, und der hatte eben eine glänzende Gesprächsführung, wo man wirklich viel dann auch von dem Gast erfahren hat. Es gab mal Formate von Frau Maischberger, als sie noch bei NTV war, wo sie auch einen Gast 1:1 eine halbe Stunde hatte. Da hängt es dann eben von der Qualität der Fragestellung etc. ab, was dann derjenige oder diejenige, die dem Gespräch zuhören, davon mitnehmen kann. Es ist auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt so eine Podcast-Welle haben. Ich glaube, die Menschen finden es schon ganz gut und ich habe ja auch gestaunt, wie lang manche Podcasts sind und die Leute bleiben dabei.
Ja, ich hatte meiner diese Woche am Montag hatte etwas über 3 Stunden und das war noch der kurze,
Ja,
die kurze Variante.
dass Menschen aber dann eben trotzdem dabei bleiben und das anhören, zeigt eben, dass dieses kurze, krawallige letztlich doch nicht das ist, was sie wollen oder was mindestens viele Menschen nicht wollen. Und da bin ich schon dabei. Also die Talkshow-Formate sollten überdacht werden. Ich habe das, also jetzt hat ja Karin Joska Anne Will abgelöst und sie hat ja versucht, eine Veränderung auch in dem Format zu machen. Da ist dann am Anfang jetzt eben mit einem Hauptgast ein etwas längeres Gespräch und erst dann geht es in die Diskussion. Das ist, glaube ich, eine der Konsequenzen aus dem, was wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Aber da kann einem noch vieles in dieser Richtung mehr einfallen, ohne dass jetzt, sagen wir mal, die Kontroverse, die Diskussion, auch die pointierte Auseinandersetzung verloren geht.
Jedenfalls dein Wort in das Podcast Gottes Ohr, dass diesen Podcast hier einmischen, auch mehr abonnieren, zuhören, liken, weiterempfehlen, Feedback geben und so weiter und so fort. Würde mich natürlich sehr freuen. Vielleicht auch zur heutigen Folge. Ruprecht, hast du denn noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ja, tu was, ne? Also warte nicht, dass andere das machen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du dich engagieren kannst. Wenn wir ältere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die noch nicht in der Elternpflegschaft ihrer Kinder sind, in der Kita oder an der Schule, überleg doch mal, ob das nicht auch was für euch wäre. Da fallen Entscheidungen, die die Lebenswirklichkeit eurer Kinder betreffen. Wenn man in der Nachbarschaft eine Flüchtlingsunterkunft hat, könnte man auf die Idee kommen, lass uns doch mal so einen Kaffee organisieren mit ein paar Nachbarn und die dazu einladen. Also die Dinge liegen auf der Straße, wenn man sagt, mir ist der Tierschutz sehr wichtig. Vor Ort ist wahrscheinlich auch ein Tierheim und ich fange mal damit an, Hunde auszuführen. Also es gibt sehr viele praktische Möglichkeiten, die man tun kann, die den Zusammenhalt stärken. Das, was die Angelsachsen so schön Common Sense nennen. Also das Gefühl, ich muss auch was für die Gemeinschaft tun. Ich bin da nicht wie so ein Kunde, der da nur sitzt und sich bedienen lässt, sondern ja, wenn man so will, ist in diesem Sinne dann Demokratie auch Selbstbedienung, will sagen, es kommt nur das auf den Tisch, wo man sich selber auch angestrengt hat, dass es erzeugt wird.
Okay, dann herzlichen Dank und vielleicht sieht und hört man sich mal wieder. Also sehen
Gerne.
tun wir uns sicherlich bei Twitter,
Gerne.
aber vielleicht hört man sich auch mal wieder. Bis dann.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg für den Podcast.
Danke, danke. Tschüssi.
Tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute den Michael Graske zu Gast. Er ist Journalist und Buchautor. Sein aktuelles Werk heißt Angriff auf Deutschland, die schleichende Machtergreifung der AfD, das zusammen geschrieben wurde mit Dirk Labs und erschienen ist im CH Beck Verlag, dort für 18 Euro in analoger Form zu erstehen und der Verlag war so freundlich, mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung zu stellen. Oh, sieht ganz gruselig aus, ja, das Layout. Aber vielleicht kann der Autor mir ja gleich was dazu sagen. Und ja, hast du noch was zu dir zu ergänzen? Oder waren das die wichtigsten Sachen zu dir?
Das war schon mal das Wichtigste. Das neue Buch ist da. Genau, du hast das Cover schon reingehalten. Das soll tatsächlich zeigen, die AfD ist eine reale Gefahr. Deswegen der Angriff auf Deutschland und dass das nicht nur so irgendwie diffus ein Gefühl ist, sondern dass uns das wirklich alle betrifft und alle Lebensbereiche.
Was ist denn dieser schwarze Hintergrund? Und ist die Farbe Blut? Blutrot?
Der schwarze Hintergrund ist tatsächlich Gefahr. Das ist tatsächlich, soll suggerieren, zusammen mit dem Rot ein Warnsignal. Achtung, passt auf, dass die AfD hier tatsächlich nicht an die Macht kommt.
Okay, dann versuchen wir uns mal ganz langsam dem Thema zu nähern. So grundsätzlich bin ich ja ein großer, großer Fan vom CH Beck Verlag. Ich glaube, du als Autor kannst da sicherlich auch nur wunderbare Sachen vom Verlag erzählen. Ich habe gehört, die Autoren sind auch mal ganz, ganz begeistert von der Betreuung. Eins der Bücher, also wo ich auch ganz, ganz begeistert von bin, ist von Volker Ulrich, Schicksalsstunden einer Demokratie, das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik. Volker Ulrich, ein wunderbarer Historiker und Autor, hat in den letzten Jahren beim CH Beck Verlag tolle Bücher geschrieben. Leider Gottes ist er nicht so für Interviews und Podcasts zu haben, weswegen ich ihn hier nicht sprechen werden kann. Aber das aktuellste Buch vom aufhaltsamen Scheitern ist vielleicht für uns auch ganz interessant, denn wir reden ja gleich von der schleichenden Machtergreifung und der Bedrohung für Deutschland. Und Volker Ulrich hat in seinem Kapitel, in seinem Buch ein Kapitel über das Modell Thüringen geschrieben. Denn in den 20er, 30er Jahren hat dort die NSDAP einen Minister gestellt in einer Landesregierung. Und das war sozusagen ein Experimentierfeld für die NSDAP, für die spätere Machtergreifung. Und da würde ich mal kurz was aus diesem Buch vorlesen. Am 23. Januar 1930 kommt es im Thüringer Landtag zu einer erregenden Aussprache. Auf der Tagesordnung steht die Wahl einer neuen Thüringer bürgerlichen Rechtsregierung, der einer der engsten Gefolgsleute Hitlers und Mitputschist von 1923, Wilhelm Frick, als Innen- und Volksbildungsminister angehören soll. Zu Beginn kritisiert der vormalige Ministerpräsident und SPD-Fraktionsvorsitzende August Fröhlich, dass der Landtagspräsident die schwarz-rot-goldene Fahne auf dem Landtagsgebäude habe einziehen lassen. Wolle man dadurch demonstrieren, fragte er, dass die Farben des Dritten Reiches unter Hitler Frick anstelle der Reichs- und Landesfarben treten solle? Mit den Nationalsozialisten Frick, so fährt der Redner fort, werde ein Hochverräter als Verfassungsminister bestellt, der als bayerischer Beamter schon einmal den Eid auf die Verfassung gebrochen und aus seiner Gefangenschaft gegen das parlamentarisch-demokratische System nie einen Hehl gemacht habe. Gegnerschaft, Entschuldigung. Fröhlich erinnert daran, dass Frick im Reichstag für die Amnestierung des Mitbeteiligten am Rathenau-Mord Ernst Werner Techow plädiert und Straffreiheit für den Erzberger Attentäter Schulz und Tillessen gefordert hatte. Der DVP, die sich an der Rechtsregierung beteiligen will, ruft ihr ins Gedächtnis, dass Frick gerade erst im Dezember 1929 den verstorbenen Außenminister Gustav Stresemann als bezahlten Agenten des Auslands geschmäht hatte, weil er den Friedensnobelpreis angenommen hatte. Immer wieder von Zwischenrufen der Nationalsozialisten unterbrochen, schließt Fröhlich seine Rede mit den Worten: Der heutige Tag wird durch die Wahl des Herrn Frick zu einem Tag der politischen und kulturellen Schande Thürings. Und das habe ich mir rausgesucht, weil auch in deinem Buch diese Geschichte natürlich am Ende eine wichtige Rolle spielt. Wir stehen ja vor Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Würdest du sagen, es ist genauso bedrohlich wie die Wahlen und Ergebnisse in Thüringen der 30er Jahre?
Also man muss, glaube ich, voraussagen, klar, dass, sage ich mal, Berlin nicht Weimar ist, ne? Es gibt gehörige Unterschiede. Das ist eine viel modernere Gesellschaft jetzt schon. Aber es gibt doch Parallelen, die uns zu denken geben sollten und von denen wir auch noch wirklich was lernen können. Also vor 100 Jahren haben die Konservativen in Thüringen sich als Steigbügelhalter der Nationalsozialisten bei dieser sogenannten Schicksalswahl 1924 betätigt. Ne? Das waren erstmal nur ein paar NSDAP-Leute in einer Liste und von denen hat sich eine bürgerliche Regierung, haben sich Konservative dann tolerieren lassen. Ne? Damals hat man auch noch gedacht, na ja, das ist überhaupt keine Gefahr und man kann sie doch irgendwie einbinden. Wenige Jahre später oder sofort danach eigentlich wurde die verbotene NSDAP wieder zugelassen. Kurz danach kam es dann eben auch zu einer Regierungsbeteiligung und dann gab es Anfang der 30er Jahre den ersten NSDAP-Ministerpräsidenten im Deutschen Reich überhaupt. So wurde dann Thüringen zum Mustergau. Und man kann davon schon lernen, und das ist die Frage, die sich heute bei der AfD und Höcke wieder stellt, ja. Also soll man die AfD konsequent draußen halten? Soll man tatsächlich diese viel beschworene und leider so bröckelnde Brandmauer wirklich ja, wieder aufbauen und auch verteidigen? Oder soll man sie mitspielen lassen? Und wir wissen inzwischen, wie das ausgegangen ist, wenn man völkische Nationalisten mitspielen lässt. Wenn man sie mit in die Regierung und an die Macht bringt, das hat in der größten Katastrophe der Menschheit geendet, auch für Deutschland.
Ich finde es gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil da sehe ich tatsächlich den größten Unterschied zwischen heute und der Weimarer Republik. Denn die NSDAP hatte zu dem Zeitpunkt 11% und hatte nur 6 Landtagsmandate gestellt, als sie Teil dieser Landesregierung wurden. Und die Verantwortung am Ende des Tages trugen natürlich dann die Konservativen, die das um der Aufstellung einer Regierung und Machtwillen natürlich alles mitgetragen haben. Also insofern ist es vielleicht doch ein Unterschied zu heute, weil die NSDAP aus einer Minderheitsstellung Macht errang, während die Bedrohung heute ist, dass die AfD aus einer Mehrheitsstellung sozusagen die Macht erringen kann.
Die AfD ist schon super stark. Sie ja, ist in Umfragen seit Monaten stärkste Kraft in Thüringen, in Sachsen, je nach Umfrage eben auch. Das heißt tatsächlich, der Rechtsextremismus ist da schon wirklich tief verwurzelt in diesen Ländern. Man hat sich daran gewöhnt und vor allen Dingen nicht nur ja, hat man sich an diese Partei AfD gewöhnt, sondern eben auch an diese rechtsextremen Kernbotschaften. Ja? Also an diese ja, furchtbare Idee von einer völkischen Homogenität. Ja? Das klingt dann, sage ich mal, im Alltag auf der Bühne oft so simpel und so banal. Ne? Politik wieder fürs eigene Volk, für die eigenen Leute machen. Aber dahinter steht eben tatsächlich eine ganz brutale Ausgrenzungspolitik, von der sehr, sehr viele Millionen Menschen dann in Deutschland betroffen wären. Das muss man wissen. Wenn die AfD wirklich, Macht hätte, dann könnten viele Millionen Menschen in Deutschland nicht mehr sicher leben.
Aufgrund der Tatsache, dass wir wieder Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, also jetzt am Wochenende Sachsen und Thüringen und dann später im Mo Monat September natürlich bei mir zu Hause in Brandenburg, wird da die AfD oft als Ostproblem dargestellt. Und auch in deinem Buch wird ja dieses historische Echo mit Thüringen erwähnt. Und ich finde das aus historischer Sicht auch ganz interessant. Nur das Problem ist natürlich, dass ich auch Historiker wie Herrn Wolfgang Nies hier zu Gast habe. Und worüber zum Beispiel bei Landtagswahlen wie in Bayern, dann also in westdeutschen Wahlen nicht gesprochen wird, ist die Tatsache, dass Hitler und die NSDAP ihren Aufstieg in westdeutschen Bundesländern, also in Bayern, überhaupt erst geschafft haben. Wieso wird journalistisch da immer so in den Osten geblickt, als sei das so das Schmuddelkind, während gleichzeitig tiefe Verwurzelungen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auch generell in der deutschen Gesellschaft nicht so kommentiert wird?
Also Rassismus und Rechtsextremismus gibt es in ganz Deutschland, ganz klar. In unserem Buch nimmt breiten Raum ein, wie radikal die AfD zum Beispiel auch in Bayern ist, wie sie da mit radikalen Burschenschaftern gemeinsame Sache macht, wie da auch innerparteilich dann um diese radikalsten Kader in Mandate zu bringen, mit Abweichlern umgegangen wird, mit Kritikern, die an den Rand gedrängt werden. Eine Aussteigerin berichtet das dann sehr anschaulich. Aber man muss ganz klar die Fakten sehen. Natürlich holt die AfD auch in Bayern, auch in Hessen inzwischen gute Wahlergebnisse. Aber wenn man auf die nüchternen Zahlen guckt, dann wählen eben zum Beispiel in Thüringen und Sachsen bei den letzten Wahlen, Europawahlen oder Bundestagswahlen fast ein Drittel die AfD. Und das ist ein deutlich höherer Sockel, als das im Westen ist. Und man kann andere Zahlen noch dazu nehmen. Es gibt eine Untersuchung von der Uni Leipzig, die doch einen erschreckenden Befund ergeben hat, dass ein Drittel der Befragten in Ostdeutschland wieder sich einen starken Führer wünschen und fast die Hälfte mit latenter und manifester Zustimmung sich eine einzige Volkspartei zum Wohle der sogenannten Volksgemeinschaft wünschen. Und dazu muss man wissen, die Volksgemeinschaft, das war ja das Gesellschaftsmodell der Nationalsozialisten. So. Und an diesen Fakten kommt man nicht vorbei. Und das heißt eben nicht, dass der Osten braun ist. Ich kenne so viele Menschen, die sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus engagieren, ja. Aber wir müssen die Tatsachen, die müssen wir benennen und wir dürfen uns das tatsächlich nicht schönreden. Und was ich schwierig finde, ist, dass wirklich auch medial zuletzt eine Schönrederei fast der AfD stattgefunden hat, dass man sagt, na ja, die Wähler, die sind doch nicht alles Nazis, ja, das ist doch alles nicht so schlimm, weil das doch ganz normale Leute sind. Ja, ich würde es mal umdrehen und sagen, erstens, wir wissen von den AfD-Wählenden, die sind deutlich rechtsextremer als die Wählenden aller anderen Parteien. Und der zweite und der wichtigere Punkt ist, dem Höcke und der AfD ist das völlig egal, aus welchen Motiven, aus welcher Wut man die wählt, ja, sondern die werden vollkommen rücksichtslos und skrupellos ihre völkische Politik umsetzen, wenn sie können. Das muss jedem klar sein. Und alles fängt damit an, dass wir erstmal die Augen aufmachen und diese Fakten wirklich, wirklich benennen. Sehr trennscharf, sehr genau, aber wir können da nicht drum rumreden. Das ist so, wie es ist.
Stimmt, prozentual vom Anteil der Wählerschaft ist der Anteil der AfD-Wähler in Ostdeutschland höher. Nur faktisch muss man auch eingestehen, dass die Zahl der Wähler im Westen für die AfD viel, viel größer ist.
Ja, aber wir
Also
haben.
mir gefällt halt die Darstellung nicht. Also grundsätzlich, weil du Journalist bist und ich bin halt die Ostdeutsche, die hier Landtagswahlen vor sich hat. Und ich sehe schon, dass es einen durchaus negativen Effekt hat, wenn man immer so eine Art Ossi-Bashing betreibt. Als Journalisten, die nicht, also nicht wie du. Du bist ja auch Ostdeutscher. Bist ja Journalist, der aus Ostdeutschland berichtet.
Ich bin neuer Ostdeutscher,
Ja,
genau.
neuer Ostdeutscher. Aber nichtsdestotrotz Ostdeutscher. Ich mache da keinen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt diese Tendenz, doch jetzt öfters mal so aus Hamburg oder Berlin oder Mainz hier mal kurz nach Ostdeutschland zu kommen, so wie in einem Freiluftzoo und zu gucken, was machen die Ossis denn da schon wieder? Und wenn die wenn die Landtagswahlen vorbei sind, dann würde der abgezogen und 5 Jahre ist Schweigen im Walde. Während gleichzeitig die Zahlen der Wählerschaft in westdeutschen Bundesländern ja nicht geringer geworden ist, sondern auch zugenommen hat, wobei da die Berichterstattung bei weitem nicht so Wessi-Bashing mäßig ist, wie es im Vergleich zu Ostdeutschland ist. Und die negative Folge davon ist, dass das Vertrauen in Medien sinkt, ja, und dass ich glaube, sogar die Abneigung und der Hass gegenüber Medien generell steigt in Ostdeutschland, weil es ist das Gefühl da, es wird über die Ostdeutschen geredet, aber nicht mit ihnen.
Ich glaube, dass wir mit diesem Ding Ostidentität, mit dem das seit Jahren so diskutiert wird, das Thema, ja, wo es dann auch hieß, der Osten als Avantgarde etc., dass wir damit nicht weiterkommen. Erstens, es blendet tatsächlich ganz, ganz viele aus, die wirklich auch so eine Mischidentität haben. Du hast das angesprochen. Ich bin jetzt länger im Osten, als ich im Westen war. Ja, so. Und ich finde das sehr, sehr schwierig, wenn man sich sozusagen reflexhaft am Ende vor diese Wahlergebnisse, vor die AfD-Wählerschaft stellt, weil das eben am Ende Ostdeutsche sind. Ja, an dem Rechtsextremismus, an dem Rassismus im Westen gibt es nichts zu verharmlosen. Es gibt Verbindungen und Verknüpfungen, die kommen auch angereist und fahren in den Osten, wie wir das in Chemnitz gesehen haben, bei den Ausschreitungen. Nur eins muss man ja sehen. Ich sag mal, vor den Toren der Macht, ne, also mit dem Fuß in der Tür, ist die AfD in Thüringen und ist sie in Sachsen und ist sie möglicherweise in Brandenburg und eben nicht in Bayern und nicht in Hessen. So. Und ich kenne ganz, ganz viele, die sich im Osten, in den Vereinen, in den Initiativen, in jedem kleinen Ort, ja, ich war bei Freiberg für alle bei dem Bündnis. Ich habe mit Betroffenen von sage ich mal, Rassismus gesprochen. Wir haben ja für das Buch auch mit Leuten gesprochen, die es nicht mehr aushalten, die in die Provinz gezogen sind, ins Erzgebirge und da weg wollen und müssen,
Johanna und
weil
Robert.
Johanna und Robert, weil sie es da nicht mehr ausgehalten haben. Und die wünschen sich diesen klaren Blick auf die Dinge. Und ich fände das sehr gefährlich, wenn das sozusagen das Ergebnis wäre, dass die AfD es schaffen würde, sich da sozusagen hinter verstecken zu können. Sondern wir müssen, glaube ich, darüber reden, wer ist die AfD, was wollen die, mit wem machen die gemeinsame Sache. Und wir müssen dann auch diese schmerzhafte Wahrheit, glaube ich, aussprechen zu sagen, wer die wählt, der wählt inzwischen wissentlich und willentlich eine Partei, die gegen Minderheiten hetzt, die einen völkischen Staat will und denen verhelfe ich zu Mehrheiten und zur Macht. Das ist, glaube ich, das, was jetzt ansteht.
Ich glaube, dass das kontraproduktiv ist, nicht weil es falsch ist, sondern weil es. Ich würde auch nicht sagen, dass das alle Wähler der AfD betrifft. Ich glaube durchaus, dass es eine große Zahl von einfach nur rechtsradikalen Rassisten gibt, die die AfD wählen. Das gibt es aber natürlich auch in Westdeutschland. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass weiterhin eine Zahl von Wählern, und zwar keine geringe, so eine Art Wut, emotionale Entscheidung trifft, die AfD zu wählen und ihnen zu sagen, naja, ihr wählt aber die Falschen, weil die sind halt die Bösen, wird nicht dazu führen, dass diese Wahlentscheidung irgendwie anders getroffen wird. Aber bevor du mir da widersprichst, kommen wir mal allgemein zu meiner Frage. Wie sieht eigentlich diese schleichende Machtergreifung der AfD aus? Denn es ist mir schon aufgefallen in dem Buch, auch positiv, dass die AfD nicht als Ost-West-Problem gesehen wird, sondern als gesamtdeutsches gesellschaftliches Problem.
Naja, klar, man muss natürlich mal sehen, wer sind da die Akteure, ne? Wer sind da die Stars, ne? Der Höcke, der im Westen geboren ist, in Hessen Lehrer war, Alice Weidel, eine starke Figur, Gauland mit seiner Westgeschichte bei der CDU in Hessen, das sind natürlich alles Westfiguren. Deswegen, dieses Ost-West führt da am Ende nicht weiter. Aber was machen die und wie versuchen die Macht zu ergreifen? Also zunächst mal, die tragen eine radikale, hetzerische Agitation auf die Straße. Ja? Und die machen da gemeinsame Sache mit Reichsbürgern, mit Neonazis und mit Rassisten, mit Pegida. Ja? Also wenn man sich Herrn Urban anhört, wie er dann bei Pegida spricht, ja, den sächsischen Spitzenkandidaten, das ist pure Menschenverachtung, wo er wirklich alle Geflüchteten an den Pranger stellt, als kriminell hinstellt, wo er den Menschen Angst macht. Ihr werdet weniger, weil die anderen kommen. Ja, das muss man wissen. Ich fand sehr, sehr beeindruckend und auch erschütternd, mit wem Höcke Seite an Seite marschiert. Der betont immer wieder diese Nähe zum Vorfeld, zum sogenannten Vorfeld. Ja. Der hat einen Reichsbürger dann auf offener Bühne, dem hat er historische Verdienste bescheinigt. Ja. Und dieser Reichsbürger, der hat in einem Hinterzimmer dann vor Gleichgesinnten, fordert er die Überwindung des BRD-Unrechtsstaats. Der spricht davon, dass wir in einer Lügenmatrix gefangen seien, dass wir wie Sklaven gehalten werden in einer Plantage. Das hat fast wahnhafte Züge. Und das ist ein wichtiger Partner von Höcke auf der Straße. Das heißt also, das ist ganz klar, wie sie auf den Straßen agieren, mit wem sie das machen, mit den Härtesten der Harten. Dann unterstützen sie mit dem, wen sie anstellen, in ihren Mitarbeiterbüros, wo sie ultraradikale Kader aus der extrem rechten Szene beschäftigt haben oder noch beschäftigen. Damit finanzieren sie am Ende die rechtsextreme Szene mit. Das muss man auch so ganz klar sagen. Und die AfD, die fährt dann natürlich viergleisig, ja. Also die wollen schon langfristig einfach durch die Institutionen wandern, sich wählen lassen, in dieser Demokratie sozusagen aufsteigen. Aber das macht sie eben nicht zu einer demokratischen Partei mit demokratischen Zielen, sondern wie mir die Aussteigerin aus Bayern dann gesagt hat, die hat das klar auf den Punkt gebracht. Und die hat als Kandidatin für die AfD in den Kommunalparlamenten gesessen. Die hat Wahlkampf mit denen gemacht. Die hat Chats gelesen, die war auf zig Parteiveranstaltungen und in zig Gesprächen mit denen. Und die sagt, die AfD will die Schwächen der Demokratie ausnutzen. Sie hat das tatsächlich mit der NSDAP verglichen, um diese Demokratie dann abzuschaffen. Und das sollten wir echt ernst nehmen.
Hat sie dir auch gesagt, was die AfD dann für ein System will?
Naja, das ist offenkundig. Ja, das liegt auf der Hand. Die AfD will ihren völkischen und autoritären Albtraum umsetzen. Das ist offenkundig. Und die Aussteigerin hat noch eins gesagt, dass für diese Ziele dann eben, ja, wie das, was unter dem Schlagwort Remigration sozusagen in die Welt getragen worden ist, dass da Gewalt mit eingepreist ist.
Ich hätte hier noch einen anderen Auszug aus deinem Buch vom der Wandlung der AfD. Du hast die Partei ja zusammen mit deinem Co-Autor auch über die Entwicklung hinaus begleitet. Ich würde mal kurz vorlesen und dann Frage stellen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat die AfD eine beispiellose Serie hingelegt. Reihenweise wurden deren Parteichefs geradezu vom Hof gejagt. Für Parteigründer Bernd Lücke endete dessen Ära mit einem regelrechten Spießrutenlauf auf dem Essener Parteitag 2015. An die Stelle des Wirtschaftsprofessors trat Frauke Petri, die dafür warb, den Begriff völkisch wieder positiv zu besetzen. Doch mit der historisch belasteten Vokabel ist eben nicht einfach nur das Volk betreffend gemeint, Vielmehr ist völkische Ideologie ein rassistisches Gesellschaftsmodell, das ethnische und/oder kulturelle Homogenität anstrebt, sowie den Ausschluss des vermeintlich Fremden. Die völkische Bewegung im Deutschen Reich war ein geistiger Wegbereiter der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, mit deren Namen dann ab 1933 alle vermeintlichen Fremdartigen und Undeutschen als innerer Feind verfolgt wurden, bis zur Vernichtung. Ein demokratisches Völkisch gibt es nicht. Schon Frauke Petri hat in der AfD also das Tor zum Rechtsextremismus weit aufgestoßen, bis auch sie entmachtet wurde und sich 2017 verabschiedete. Ihr folgte dann nach ihrer Absetzung, sie hatte dann versucht, Björn Höcke, verwechsel immer den Vornamen, jetzt muss ich kurz überlegen. Sie hatte dann versucht, Björn Höcke aus der Partei ausschließen zu lassen, beziehungsweise es anzustreben, was dafür sorgte, dass der heimliche Vorsitzende der AfD sie dann abgesetzt hat. Dem folgte dann Meuthen, der dann wiederum selber abgesetzt wurde. Alice Weidel ist jetzt Chefin mit Herrn Rupalla. Und das funktioniert aktuell noch ganz gut mit Björn. Wie hast du als Journalist über die Jahre hinweg die Entwicklung der AfD beobachtet und welche auch parteipolitischen Reaktionen aus dem etablierten Parteiensystem kamen auf diese zunehmende Radikalisierung der AfD? Wurden da irgendwelche Fehler gemacht?
Also es ist was Widersetzliches eigentlich passiert. Ne? Einerseits so eine fortwährende Radikalisierung der AfD, die, wie du es gesagt hast, maßgeblich von Höcke vorangetrieben worden ist, der sich aber auch alle anderen vermeintlich gemäßigten, wie man so früher sagte, Kräfte dann irgendwie untergeordnet haben und gleichzeitig eine Normalisierung eben, ne? Die vonstatten gegangen ist, auch durch so eine bewusste Strategie der Selbstverharmlosung, wie das beispielsweise Alexander Gauland sehr erfolgreich bis heute eigentlich in den Talkshows macht, ne? Dass man sich dann dahinsetzt und eigentlich so den harmlosen, konservativen alten Herrn gibt, ja. Also das waren ja zwei Entwicklungen, die man beobachten konnte. Und ich glaube, ein Missverständnis ist aber, dass diese AfD tatsächlich nur ein paar wenige Radikale hatte und die anderen, das waren eigentlich so alles die Guten, sondern man muss ganz klar sehen, dass, sage ich mal, spätestens so ab 2016, 17, 18, dann ganz massiv die völkische nationalistische Ideologie gepredigt wurde, dass Geschichtsrevisionismus ja, in Reden geschwungen wurde, also die erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, die Höcke gefordert hat. Es war
Der
vom
Vogelschiss
Schuldkult,
der Geschichte.
ja, vom
Also als
Schuldkult die
Zitat jetzt bitte
Rede.
verstehen.
Naja, eine Sache zum Beispiel, an der man das gut erzählen kann, ist, ne, also diese Verschwörungsideologie, die rechtsextreme Verschwörungserzählung vom Great Replacement, vom großen Austausch, ja, wonach also die einheimische Bevölkerung ausgetauscht werden soll, und zwar systematisch durch einen finsteren Masterplan durch Geflüchtete oder durch Muslime. Die wird seit Jahren durch alle Hierarchieebenen der Partei erzählt. Und unter anderem ist die auch erzählt worden in einer besonders perfiden Weise von dem heutigen Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Ja, der mal beim Kyffhäuser-Treffen, wo sich so der radikale Flügel getroffen hat, da hat er erzählt, wir sollen also für die Migranten arbeiten, ne, für die Geflüchteten, damit die sich in Ruhe fortpflanzen können. Das hatte also noch so was fies Sexualisiertes. Ja, also die Deutschen werden auch noch ausgenutzt, damit die in Ruhe sich fortpflanzen können. Und dazu muss man eins wissen, ja. Also diese Great Replacement-Theorie, die haben Rechtsterroristen weltweit, unter anderem der Massenmörder von Christchurch, Neuseeland, aber auch der Attentäter von Halle an der Saale, als Rechtfertigung für ihre Mordanschläge und für ihre Taten benutzt. Das treibt die maßgeblich an. Und das ist eine Theorie, die die AfD also tatsächlich seit Jahren vertritt. Und man kann eigentlich sogar davon sprechen, dass sie jetzt den nächsten Schritt gemacht hat. Nach diesen Korrektiventhüllungen, ja, als es dann um die Frage ging, was genau soll denn Remigration sein? Da haben die fünf ostdeutschen Landeschefs dann eine gemeinsame Erklärung abgegeben und darin heißt es, Deutschland muss wieder deutscher werden. Ja, das ist also in a nutshell, im Kern, was völkischer Nationalismus ist. Ja, man konnte das schon vor Jahren übrigens sehr anschaulich, wofür die AfD steht und welchen völkischen Albtraum die will, in einem einzigen Wahlplakat sehen. Da liegt eine offenkundig schwangere Frau auf dem Boden mit Babybauch. Und dann steht da drüber, neue Deutsche machen wir selber. Ja? Also wir, deutsche Männer, machen mit deutschen Frauen deutsche Kinder. Da gibt es ganz offensichtlich nicht mehr das
Wird die deutsche Frau da
Selbstbestimmung.
noch gefragt, oder?
Nee, nein, nein, die deutsche Frau ist da ja verpflichtet. Also das scheint ja tatsächlich, also das, wir machen das jetzt so ein bisschen lächerlich, ist es nicht. Das ist, glaube ich,
Nee,
wirklich
es
eine,
ist absolut
ne?
nicht lächerlich, aber das ist
So
ja,
eine
also
todernste Sache.
deutsche Kinder machen wir selber. Erstmal kommen diese Plakate ja von hauptsächlich Männern, ja.
Ja.
Und ich als Frau sage mir, die machst du alleine selber, ist eher unwahrscheinlich, mein Bester.
Ja, aber genau das ist der Punkt, ne? Also hier wird sozusagen jede Frau auch entmündigt, weil das Ganze wieder zu einem wirklich völkischen Projekt wird, dass wir deutsche Kinder produzieren. Das ist gruselig. Das greift in die Freiheit des Einzelnen ein. Ja? Also Eltern entscheiden sich, jeder für sich und jede für sich, ob sie Kinder haben möchten zusammen. Ja? Und das geht keine Partei und schon gar nicht eine rechtsextremistische oder sonst wie irgendeine andere Partei irgendwas an. Und darin kann man das wirklich sehen. Und dieses Plakat ist schon vor Jahren gehängt worden. Es ist auch von der Willkommenskultur für deutsche Kinder die Rede gewesen auf Plakaten. Und das zeigt tatsächlich, wo die Reise mit der AfD hingehen soll.
Muss ein Bürger, eine Bürgerin Angst vor der AfD haben? Weil am Ende des Tages sind es ja nur Plakate. Und es ist ja nur Gerede.
Ja, das schreiben wir in unserem Buch eben auch und zeigen an sehr drastischen Fällen, dass schon jetzt aus Worten Taten werden. Und zwar ja nicht nur irgendwie, also was wir wissen, sozusagen was uns die Opferberatungen zum Beispiel erzählen, dass jede Mobilisierung, jeder AfD-Wahlerfolg immer wieder auch Täter ermutigt, wirklich in dieser Weise gegen Minderheiten tätig zu werden, also Gewalttaten zu verüben. Ja? In dem Kreis Sonneberg, wo der AfD-Landrat der erste gewählt worden ist, da gab es danach einen drastischen Anstieg an Gewaltstraftaten. Aber man muss auch klar sagen, wir haben im Buch Fälle, wo wirklich AfD-Mitglieder oder AfD-Politiker diese Gewaltbereitschaft, die in der AfD sehr weit verbreitet ist, auch schon ausleben. Also, da ist ein Chef der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD von Nordrhein-Westfalen, in eine Gruppe reingefahren und von Gegendemonstranten und hat einen jungen Mann dabei verletzt. Es gab weitere Attacken mit Autos. Es gibt AfD-Leute, die aus rassistischen Motiven wie in Berlin einen AfD-Politiker, der ein Gespräch mit einer Person of Color mitgehört hat, diese Frau zunächst beleidigt hat und die anschließend gebissen hat. Es gab Attacken mit Fäusten, es ist getreten worden, es sind Messer eingesetzt worden. Ja, so, das soll jetzt nicht dämonisieren. Klar, nicht alle AfD-Leute machen das, aber es gibt auch aktuelle Umfragen, die belegen, dass die Gewaltbereitschaft und die Zustimmung zur Gewalt, ja, Gewalt einzusetzen, zum Beispiel gegen politische Gegner in der AfD bei ungefähr einem Drittel liegt. Ja? So, das heißt, das ist das eine, diese Gewalt gibt es jetzt schon. Das andere ist, dass diese von mir geschilderte Ideologie zum Beispiel, vom großen Bevölkerungsaustausch oder die Vertreibungsfantasie und die Vertreibungspläne, die rassistisch motivierten, die man so euphemistisch so Remigration nennt, die gehen gar nicht ohne Gewalt, ohne massive staatliche Gewalt gegen Minderheiten. Und deswegen ja, Geflüchtete, People of Color, auch Menschen zum Beispiel mit einer anderen sexuellen Identität, ja, Schwule und Lesben und queere Menschen, die können tatsächlich nicht davon ausgehen, dass sie sicher und frei in einem AfD-Land leben können, weil das ein Land voller Hass sein wird.
Vor allem im ersten Teil des Buches beschäftigt ihr euch beide, also du und Herr Labs, sich ja unter anderem mit ehemaligen AfD-Mitgliedern und auch Verantwortlichen, also die auch wichtige Positionen unter anderem teilweise in der Partei hatten. Und Frau Lippold Eng ist eine davon.
Ja.
Und in dem Absatz, den ich hier gleich vorlese, geht es um die gesellschaftliche Stimmung. Wie vergiftet die von der AfD befeuerte Stimmung in der Bevölkerung mittlerweile ist, bekam Lippold Eng kürzlich beim Haareschneiden mit. Viele Geflüchtete in der Region haben ihr zufolge mittlerweile einen Job gefunden. Ohne Syrer gehe beispielsweise in der Gastronomie gar nichts. Aber die Stimmung unter den Leuten sei gekippt. Mit ihrer Friseurin habe sie nach dem eigenen Austritt aus der AfD über Flüchtlingsboote gesprochen, die Lampedusa erreichten. Lippold Eggen habe sich in dem Gespräch für eine europäische Lösung ausgesprochen. Da sei die Frau wütend geworden und habe gerufen, sie wolle, dass überhaupt keiner mehr herkomme. Ab in den Flieger, habe die Frau gesagt. Ja, und wohin denn? Hackte Lippold Eggen nach. Mir egal, so die Antwort. Tür auf, unterwegs. Man mag solche Mordfantasien als inhumanes, aber unbedachtes Alltagsgerede abtun. Aber Lippold Eggen ahnt inzwischen, was die AfD, für die sie viele Jahre aktiv war, mit ihren Erzählungen über unkontrollierte Massenmigration und Remigration bewirkt. Wie es bei den Leuten ankommt, das wirkt, sagt sie, und wie das wirkt. Ob gewollt oder nicht, lange hat sie das alles mitgetragen und so, Spruch um Spruch, wenn auch ungewollt, für Enthemmung beigetragen. Apropos Enthemmung. Wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen Vorkommnisse von Attentaten, wobei erst in Mannheim ein Polizist gestorben ist, nachdem ein Asylbewerber, in dem Fall aus Afghanistan, versucht hat, mit einem Messer gegen Anti-Islam-Kritiker, also gegen Islamkritiker vorzugehen. Und dabei ist der Polizist im Handgemenge so schwer verletzt worden, dass er später umkam. Und wir hatten jetzt den Attentat, Terror, ich weiß nicht ganz genau, die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft laufen. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Auf alle Fälle ein sehr, sehr grausames Attentat durch einen syrischen Flüchtling mit einem Messer, wobei Menschen getötet und verletzt wurden in Deutschland. Und die aktuelle politische Stimmung scheint mir ohne Zutun der AfD mindestens genauso enthemmt zu sein. Also würde meine Frage darauf hinauslaufen, braucht es die AfD überhaupt noch für diese aufgeheizte, aggressive und teilweise auch mordlüsterne Stimmung in der deutschen Gesellschaft? Übernimmt das nicht
Ja.
mittlerweile die Union und die SPD und die FDP und die SPD? Und die Grünen auch teilweise.
Ja, ich glaube auch, dass die demokratischen Parteien da inzwischen auch Getriebene sind der AfD. Und nach diesen schrecklichen Attentaten, da sollte ja eigentlich erstmal Solidarität für die Betroffenen da sein. Das ist zunächst mal das Wichtigste. Dann in einem zweiten Punkt sollte sehr klar sozusagen und mit nüchternem Kopf die Ursachenforschung betrieben werden und dann zielgenaue Maßnahmen, um eben Schutz zu gewährleisten, um beispielsweise gegen islamistischen Terrorismus und Islamismus zielgerichtet vorzugehen. Und was wir stattdessen erleben, ist, dass sofort nach einem solchen Attentat ja, die demokratischen Parteien aus Angst sich überbieten in Forderungen, die kaum noch unterscheidbar sind von der AfD, die rechtsstaatlich auch fraglich sind, ja, beispielsweise dann Aufnahmestopp für bestimmte Länder zu erlassen und die vor allen Dingen auch nicht zielgenau solche Taten verhindern können. Ja, das ist teilweise Aktionismus und teilweise versucht man diesem Populismus entgegenzukommen. Und versucht sich da selbst als Hardliner ja aufzuspielen, was im Zweifel aber eher den Rechtsstaat und unser Zusammenleben dann wieder zerstört und auf keinen Fall den demokratischen Parteien nutzt, weil in diesem Überbietungswettbewerb von Härte und von Unmenschlichkeit und von alle über einen Kamm scheren, da können die demokratischen Parteien nur verlieren und am Ende wird da das Original dann profitieren, die AfD.
Wir haben ja am Anfang über Thüringen in den 30er Jahren gesprochen und das kooperieren mit der NSDAP um der Macht willen. Jetzt würde ich nicht sagen, dass die AfD die NSDAP ist. Da gibt es durchaus noch Unterschiede. Du wirst mir gleich widersprechen. Aber historisch gesehen gibt es da einfach deutliche Unterschiede. Und was ich beobachte, ist durchaus seit Jahren nicht nur, dass sich die AfD radikalisiert, das habt ihr auch schön in dem Buch dargestellt, sondern dass die Parteien darauf eingehen, ja, und dieser Radikalisierung verbal immer folgen. Und du hast es so beschrieben, dass die Parteien Getriebene sind, aber tatsächlich muss die AfD gar nichts tun, um dafür zu sorgen, dass sich diese Parteien für Getriebene halten. Dieser Reflex, das vorwegzunehmen, was die AfD fordern könnte, kommt jetzt mittlerweile automatisch.
Ja.
Also ist es gerechtfertigt, den demokratischen Parteien, des etablierten deutschen Parteiensystems, hier die Verantwortung ihres eigenen Handelns abzunehmen und sie dafür zu entschuldigen, dass sie mittlerweile die Forderungen der AfD vorwegnehmen und praktisch selber diese Forderungen machen? Bevor du antwortest, noch ein Beispiel. Letztes Jahr war Tag der offenen Tür in der Bundesregierung. Unter anderem war da der Bundesfinanzminister Christian Lindner dann bei Bürgergesprächen und hat sich Fragen gestellt. Unter anderem hat eine Frau zum Thema Armut und Kinderarmut gesprochen. Und dann hat er so statistische Zahlen wiedergegeben, von wegen, naja, dass vor allem die Kinderarmut ein Problem ist von Menschen, die zugewandert sind. Wobei er dann wieder, also für mich einen doch eher unmoralischen Dreh aus dem Problem Armut gemacht hat, nämlich dass es gar kein deutsches Phänomen ist, dass die deutsche Gesellschaft gar keine Verantwortung trägt, sondern dass die dazugekommenen, dass die Migranten und Flüchtlinge hier das Problem sind und die Armut nach Deutschland tragen. Er drückt das natürlich kommunikativ viel netter aus, als es ein AfDler je tun würde. Aber nichtsdestotrotz befeuert er natürlich diese ich würde schon sagen, antidemokratische und so generell antimenschliche Haltung in der Gesellschaft durch solche Aussagen. Also tragen Sie nicht selber die Verantwortung dafür, dass die Gesellschaft an sich sagt, na ja, okay, also das sagen alle eigentlich so. Die AfD ist nur deutlicher und klarer. Also wähle ich mal das Original, anstatt hier Verantwortung zu übernehmen und den Menschen auch die reinen Wein einzustecken und die Wahrheit zu sagen und sich an Rechte zu halten, Völkerrecht, Grundrechte und solche Dinge.
Absolut, da bin ich ganz, ganz bei dir. Ich glaube, die demokratischen Parteien haben massiv diese Sprachverschärfung, diese Verschiebung des Sagbaren mitbetrieben, ja. Wenn man an Söder denkt und sein Wort vom Asyltourismus, ja, angesichts von tausenden Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, das ist unmenschlich. Ja, Herr Merz da hat dann nicht gelernt und hat dann von Sozialtourismus gesprochen, von angeblich Ukrainern, die hierher kommen und dann auch wieder zurückgehen und immer im Wechsel. Da stellte sich nachher übrigens raus, das war ein russisches Propagandanarrativ. In so, den Kanälen ist das zum ersten Mal aufgetaucht. So, und du hast das auch schon angedeutet, am Ende profitieren die Parteien da nicht von, ja. Es gibt überhaupt kein historisches Beispiel, wo das mal geklappt hätte. Wenn wir mal nach Österreich gucken, ja, da sind die Parteien der FPÖ und Herrn Haider damals noch hinterhergelaufen. So. Davon hat aber dann nicht die SPÖ oder die Konservativen profitiert, sondern am Ende ist die FPÖ groß geworden. Das ist das, das, also es gibt tatsächlich empirische Beispiele, es gibt keine Lerneffekte. Und das ist tatsächlich das, wo es ja dann auch gefährlich wird, was stattdessen ja eigentlich passieren müsste. Erstens, dass die klare Grenze benannt wird, dass die Unterschiede auch klar gemacht wird, ja, werden und dass sich die demokratischen Parteien, dass sich SPD, Grüne, CDU, FDP und Linke auch trauen, wieder eigene Prioritäten zu setzen, zu sagen, was ist denn wirklich wichtig in diesem Land, ja? Oh, und dann werden wir zum Beispiel feststellen, wir haben über den Osten gesprochen, dass es im Osten einen riesigen Niedriglohnsektor gibt, der die Menschen natürlich total anfällig für Krisen macht. Ja, wenn sich da die Preise erhöhen, dann hat man sofort nichts mehr für den Konsum zum Essen kaufen. So. Es gibt Lohnunterschiede, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ein Prinzip, das immer noch nicht eingelöst ist. Ja. Das heißt, diesen Narrativen hinterherzurennen, dieselben Erzählungen zu machen, das kleistert am Ende nur die wirklichen Probleme zu und es verhindert, dass wir eben auch tatsächlich über die Sachen sprechen müssen, die wirklich anstehen. Also wie kriegen wir eine gerechtere Verteilung hin? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen von ihrer Arbeit auch leben können? Ja, wie schaffen wir lebbare Städte zu machen? Wie schaffen wir es auf dem Land, dass die Dörfer und die Orte angeschlossen bleiben, dass die tatsächlich irgendwie am Leben teilnehmen können? Ja? Das sind Punkte, die alle verloren gehen, wenn wir jedes Problem auf die Migranten outsourcen. Und so tun, als würde es uns in irgendeiner Weise besser gehen, ja, wenn die alle nicht da wären, was im Übrigen besonders absurd ist, weil wir wissen, dass wir Hunderttausende Zuwanderinnen und Zuwanderer im Jahr brauchen, um hier im Gesundheitssystem, in der Gastronomie, in Büros, in Firmen und Fabriken und bei Unternehmen irgendwie weitermachen zu können und irgendwie neue Sachen entwickeln zu können. Also was du angesprochen hast, dieses mutiger sein, ja, Mut zu neuen kreativen demokratischen Lösungen, das wäre was, was ich mir ganz, ganz stark wünschen würde.
Ich würde gerne auf eine Sache kommen. Ich hatte das noch nie, dass ich mit einem Autor gesprochen habe und so viele andere Autoren und Bücher dabei erwähnt habe. Aber da er demnächst Gast ist und da du es angesprochen hast, Thomas Köck hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Es erschien im Surkamp Verlag, Chronik der laufenden Entgleisungen. Und da beschäftigt er sich mit, also er ist Österreicher und schreibt über die österreichische Politik und Debattenkultur und die Entwicklung hin von laufender Entgleisung durch die FPÖ im öffentlichen Raum. Weil es ist auch immer interessant, hier in dem Podcast gucke ich hin und wieder mal nach Österreich und die österreichische Politik, weil sie so eine Art gruseliges Zukunftsbild abgibt von dem, was in Deutschland auch passieren könnte. Da ist es ja auch so, die FPÖ war in einem riesigen Skandal, aber langfristig hat ihr das nicht geschadet, ja, sondern
So
mittlerweile ist sie
kurzfristig
auf
nicht,
Platz
ne?
eins. Ja, auch
Ja, sie war
kurzfristig
schnell wieder
etwas,
zurück, das Comeback,
kurzfristig
ne?
etwas hat es ihr geschadet, aber langfristig halt so überhaupt nicht. Da steht ein Herr Kickl davor, stärkste Kraft zu werden und vielleicht nicht österreichischer Ministerpräsident, aber sicherlich in einer Regierung wie der Innenminister. Und soweit ich meine österreichischen Podcast-Kollegen und Politikwissenschaftler noch richtig im Ohr habe, war das eine katastrophale Zeit für jeden Österreicher, als Kickl Innenminister war. Also
Ja.
ganz, ganz gruselige Zeiten. Und der hat da wohl Listen angelegt aus der Zeit dieser Krise der FPÖ mit Leuten, die er dann vielleicht im Innenministerium dann kalt stellt. Kalt stellt ist noch nett ausgedrückt. Also da drohen auch gruselige Zeiten und für mich ist das so das abschreckende Beispiel, was in Deutschland durchaus auch passieren kann. Aber ja, noch eine Erwähnung, Niedriglohnsektor natürlich eingeführt von der SPD. Deswegen es die SPD gerade in den ostdeutschen Bundesländern nicht mehr so leicht hat. Und selbst in Brandenburg, wo sie seit 30 Jahren den Ministerpräsidenten stellt, mit 20% aktuellen Umfragen ist, obwohl der Ministerpräsident Woidke noch super beliebt ist. Aber die Partei ist hier, glaube ich, grundsätzlich unten durch. Man erinnert sich ganz gut daran, wer die Hartz-IV-Gesetzgebung gemacht hat und was das für Folgen hatte. Und darunter übrigens leiden auch die Grünen. Und
Kann
dann
ich?
generell zu den Landtagswahlen. Also was mich super stört als Brandenburgerin auch, der Innenminister ist von der CDU und im Wahlkampf hat er jetzt erstmal so ausgegeben, also warum sind die männlichen ukrainischen Flüchtlinge überhaupt hier? Ja, müssen die Bürgergeld beziehen? Wäre es nicht besser, wenn sie sozusagen an der Front kämpfen und so? Also solche Debatten werden aktuell im Landtagswahlkampf in Brandenburg geführt. Der Spitzenkandidat für die CDU Brandenburg, Herr Rethmann, hatte eine Alkoholfahrt mit einem Roller. Dadurch wurde er bundesweit bekannt und führt auch aktuell eher so eine Art Sozialstaats- gegen Bürgergeld-Wahlkampf, was alles überhaupt nichts mit dem Land zu tun hat. Ja? Also es wird nie, keine Debatte darüber geführt, wie wird in Zukunft eigentlich der Landeshaushalt aufgestellt, ja? Wie werden Infrastrukturprojekte gefördert? Wo kommen die ganzen finanziellen Mittel her? Wie stellt sich das die CDU vielleicht vor oder auch die anderen Parteien? Es sind alles so eine furchtbaren populistischen Scheindebatten, die mit Landespolitik überhaupt nichts zu tun haben. Die SPD übrigens auch mit Herrn Woidke ins gleiche Horn geblasen, ja. Also da geht es um Frieden mit Russland. Wobei man darüber sicherlich diskutieren kann, aber doch nicht bei einer Landtagswahl. Das hat doch für, also wirklich auf Landesebene überhaupt nichts zu suchen. Und deswegen fürchte ich leider, dass die AfD auch hier sehr gute Chancen haben wird, über die 30% zu kommen, weil keiner über Landespolitik redet. Und die AfD redet natürlich auch nicht über Landespolitik, aber das muss sie auch nicht. Sie ist eine populistische Partei.
Nee, sie ist für mich eine rechtsextreme Partei und ich finde, dass da sollten wir auch endlich Tacheles reden. Ne? Also mich stört das wirklich auch, dass große renommierte Medienmarken immer noch diese
Eine
Verharmlosung, dieses
rechtsextreme
Label,
populistische Partei, sagen wir so.
ja, sie nutzt auch populistische Mittel. Ne? Aber ich glaube, das ist ja keine Haarspalterei, was ich betreiben will. Warum reite ich darauf so besonders rum? Also auch für Brandenburg kann man sagen, Herr Bernd sitzt dann da in Schnellroda
Ja,
bei Götz,
der ist irre, das
ne?
stimmt, der ist
Der
völlig irre.
Spitzenkandidat der AfD bei Götz Kubitschek mit zusammen mit Herrn Höcke, ja, und sie malen sich und planen ihr neues Deutschland. Und da spricht er dann davon, dass Schluss sein muss, dass wir nicht mehr das Verbrechervolk sein wollen. Das ist eine typisch rechtsextreme Floskel. In diesen rechtsextremen Kategorien wird gedacht. Auch Herr Bernd hat gefordert, zusammen mit Herrn Höcke, Deutschland muss wieder deutscher werden. Und nochmal. Was meint das? Na, im Brandenburger Wahlprogramm, da wird dann auch wieder versucht, diese Remigration als nur besonders krasse Art der Abschiebung darzustellen, was aber auch schon tausendfache Anwendung von Gewalt beinhalten würde. Aber man kann an dem Beispiel mal ganz klar machen, also immer noch, ne? Die AfD hat das ja weit von sich gewiesen. Damit sind keine Vertreibungspläne gemeint. Da würde es nie zu Deportationen kommen. Ja? Also was man weiß und was man sagen kann, ist, dass Höcke schon vor Jahren von diesem Projekt, einem groß angelegten Remigrationsprojekt und sogar in einem Buch geschrieben hat, dass er eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit angekündigt hat, ja, dass davon die Rede ist, da würde es zu unschönen Szenen kommen, das würde sich nicht vermeiden lassen, ja, und die politische Führung würde schwere moralische Verwerfungen erleben, ja, und aushalten müssen. Ja, was heißt denn das? Das ist durch die Blume die Androhung von Gewalt. Und wenn man auf den Bühnen und in den Hinterzimmern und in den AfD-Bürgerdialogen dann mal genau hinhört, dann kriegt man eine ganz genaue Vorstellung, dass damit eben nicht nur einige wenige oder Gruppen gemeint sind, die nicht hier sein dürfen, ja, sondern es sind vielfach alle gemeint, die hier sind und die eine Migrationsgeschichte haben. Da sollen Menschen aus Schulen und von ihren Arbeitsplätzen und aus Vereinen gerissen werden. Ja. Höcke hat gesagt, er könnte sich gut und gerne ein Land vorstellen, ein Deutschland mit 20 bis 30% weniger. Ne, Bevölkerung, ja, das entspricht nun ungefähr dann tatsächlich ausgerechnet dem Anteil von Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Und
Ja, ich würde
er
aber
hat,
sagen, das ist ein bisschen mehr, als die Menschen mit Migrationsgeschichte laut Statistik sind.
nee, laut Statistik kommt das sehr ziemlich genau sogar
Sind
hin.
wir
Und
nicht bei
das,
21% bundesweit?
ja, also nach meinen Zahlen ist das so Mitte 20% inzwischen, Tendenz natürlich irgendwo
Aber 30%
steigern.
sind immer noch mehr als.
Weil das ja alles nicht stehen bleibt, sondern weil Menschen sich ja auch wieder mit Menschen verbinden und neue Familien und neue Identitäten schaffen. Aber was ich noch erzählen will, ist, dass er bei einer Rede von Pegida in Dresden gesagt hat, und zwar mit harten Worten, da hat er gesagt, ich spreche nicht mehr von Integration, ich spreche nur noch von Remigration. Und er hat dann erzählt, dass er im Blick hat, die gesamte Einwanderungspolitik seit Ende der 60er Jahre. Ja? Und wenn man sich das mal wirklich eins und eins zusammenzählt, dann geht es also um alle Italiener, alle Spanierinnen, alle Portugiesinnen, die zu uns gekommen sind. Diese Menschen hat die AfD im Blick. Und da ist Höcke auch nicht der Einzige. Es gibt in der AfD das geflügelte Wort von der millionenfachen Remigration. Und das haben inzwischen auch viele Menschen verstanden, dass es da um ihre Nachbarn und ihre Freundinnen und ihre Arbeitskollegen geht.
Ich habe ja so Also ich habe das Buch ja gelesen und es beschäftigt sich unter anderem auch damit, dass die AfD sich ihr eigenes mediales Netzwerk aufbaut. Und da spielen vor allem die sozialen Medien eine sehr, sehr wichtige Rolle. Was mich überrascht, also nicht wirklich überrascht, aber es wäre doch mal unter dem Gesichtspunkt zu fragen, wie kann es sein, dass eine Partei von eher alten weißen Männern so erfolgreich in den sozialen Medien ist?
Ja.
Und vor dem Hintergrund gucken wir uns mal kurz ein Video an.
Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeigen Studien, dass viele junge Wähler Angst vor den Grünen haben. Nach einer Umfrage des Instituts für Generationsforschung gaben 25% der Befragten im Westen und 30% im Osten an, die Grünen als Bedrohung zu empfinden. Gleichzeitig zeige eine simulierte Wahl des sächsischen Kinder- und Jugendrings, dass die AfD bei den Jugendlichen vorn liegt. 34,5% der unter 18-Jährigen in Sachsen würden bei der simulierten Wahl für die AfD stimmen. Die CDU erreichte 16,2%, die Linke 11,8%. Die Grünen erhielten lediglich 5,7% der Stimmen.
Okay, also simulierte Wahlumfrage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Aber so grundsätzlich ist es ja ganz interessant, der Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland bezüglich der Aussage, Jugendliche hätten Angst vor den Grünen, ist jetzt nicht so massiv. Also 5% halte ich für einen nicht so massiven Unterschied.
Ja.
Und ich würde schon sagen, dass das sicherlich mit sozialen Medien und dem Auftritt der AfD, vor allem bei TikTok und Instagram und Co. zu tun hat. Wie kann es sein, dass eine Partei der alten weißen Männer einen so erfolgreichen sozialen Medienauftritt hat, dass er Jugendlichen Angst vor den Grünen macht?
Ja, okay. Das kann man sehr gut erzählen an der Geschichte von Maximilian Krah, dem EU-Spitzenkandidaten der AfD. Der ist ja zum TikTok-Star geworden. Am Anfang hat man sich lustig über ihn gemacht, ne? Es war eine Lachnummer. Also er hat zu Jungs gesprochen und gesagt, habt ihr keine Freundin? Dann habe ich mal einen Tipp für euch, so nach dem Motto, ne? Seid nicht links, wählt nicht die Grünen, sondern richtige Männer, echte Männer sind rechts. Und diese Dinger sind viral gegangen. Und auf den ersten Blick sah das ja so ein bisschen wie so eine digitale Verzweiflungstat aus, aber das war es nicht. Dahinter, hinter diesen Videos stand ein Mastermind aus der extrem rechten Szene, nämlich Erik Ahrens. Der hat bei besagtem Verleger Götz Kubitschek, dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda, mal einen Vortrag gehalten und hat die TikTok-Strategie erklärt. Und er hat gesagt, dass man eigentlich nur so ein paar Basics einhalten muss, also immer kurze Botschaften auf den Punkt kommen, das Ganze mit Text unterlegen und mit Musik, dann geht schon irgendwas viral. Und sie haben es dann geschafft, dass diese Dinger vor allen Dingen deswegen so groß wurden, diese Clips, weil darüber die Leute auf Twitter, auf Facebook und in anderen sozialen Medien wieder so viel geredet haben, weil sie es auch ja sich lustig drüber gemacht haben. So ist der Erfolg von Maximilian Krah zustande gekommen. Und man muss dazu wissen, die AfD ist eben auf TikTok um ein Vielfaches erfolgreicher, weil sie nicht einfach nur einzelne offizielle Accounts da betreibt, sondern weil eine ganze Armee von Trollen da mitmacht und die unterstützt. Und sie haben also TikTok wieder, so wie auch schon Facebook zuvor, viel, viel früher als die anderen Parteien für sich entdeckt. Und sie können mit diesen sozialen Medien noch etwas machen, was die anderen auch nicht so gut kopieren können. Sie können nämlich sagen wir es mal so, sie können eine multiple Persönlichkeit sein. Sie können viele sein. Also die sprechen die türkische Community an, die sprechen die Incels an, also frustrierte junge Männer, die meinen, dass ihnen Sex mit Frauen zusteht. Die sprechen dann andere Zielgruppen sehr, sehr konkret an. Frauen, es wird Alice Weidel als Popstar aufgebaut, so. Und diese verschiedenen Spielformen, damit können sie ganz, ganz verschiedene Zielgruppen erreichen. Und das ist ein Grund, glaube ich, warum unter den jungen Leuten, unter den Jugendlichen die AfD auch Erfolge feiern kann. Ein zweiter kommt dazu, dass die Grünen beispielsweise ganz massiv auch als Feindbild und als Hassobjekt ja in den vergangenen Monaten aufgebaut worden sind, wo dann eben auch ja sehr unlustig auch die CDU einen sehr unrühmlichen Beitrag dazu geleistet hat. Ja, also die FDP
auch.
Also die seit dem Heizungsgesetz, ja, also die Grünen, die Antifreiheitspartei, die uns alles vorschreiben will. So, und das ist im Übrigen was mir im Alltag ganz häufig begegnet und was am Ende natürlich auch bei jungen Leuten ankommt.
Keine gute Variante. Ich glaube, das Problem ist vor allem auch, dass es vielleicht keine zentrale Strategie gibt bezüglich des Auftritts der sozialen Medien der anderen Parteien. Da
Gar
scheint es
nicht.
mir, jeder Abgeordnete macht irgendwie so seinen eigenen TikTok-Auftritt. Und dann gibt es so Beispiele von jungen Grünen, wo ich mir denke, oh Gott, nehmt ihr doch das Handy weg, oh, nehmt ihr auch die Kamera weg, ja. Mach's doch ein bisschen erwachsener, ja. Also Bundestagsabgeordnete, mach doch keine Tanzvideos, ja. Also, ich meine, ich erwarte halt einen erwachsenen Auftritt, selbst wenn es eine junge Abgeordnete oder ein junger Abgeordneter ist, wenn sie im Bundestag sitzen und dort auch verantwortlich Politik machen, weil es so rüberkommt, als ob sie das nicht die Institution an sich, sondern als ob sie auch den Bürger und den Zuschauer und den Wähler nicht ganz für voll nehmen und nicht für erwachsen ansehen. So nach dem Motto, also ich kann es nur so lächerlich darstellen, sonst würdet ihr diese Politik nicht verstehen. Und die AfD verkauft ihre abstoßenden Inhalte halt auf eine Art und Weise, die eher erwachsen und ich nehme das Gegenüber für voll ist. Was
Und sie haben die
natürlich
Plattform
Jugendliche auch
verstanden.
ganz anders anspricht, ja. Weil dann hören sie sich, dann sehen sie sich als für vollwertig gehört und gesehen. Und das ist eine andere Art, das Gegenüber anzusprechen in den sozialen Medien, als ich teilweise bei den Grünen sehe. Und das ist natürlich ein Problem.
Es ist professioneller. Sie haben die Plattform verstanden, ne? Also der Markus Bösch, ein Forscher aus Hamburg, mit dem ich zu dem Thema gesprochen habe, der spannende Forschung darüber betreibt, der sagte, die wissen halt wirklich, wie man diese Plattform bespielt. Das ist professionell in ihrem Auftreten. Man braucht auf TikTok eben auch keine große Followerschaft und kann trotzdem mit dem einen oder anderen Video dann viral gehen. Und was du da beschrieben hast, ist, glaube ich, ja so ein Stück Verzweiflung bei den anderen. Ich finde es gut und richtig, das anzugehen, weil was dieser Forscher, der Markus Bösch, gesagt hat, so als Vergleich, ja, das ist, als wenn wirklich so die ganze, ja, das ganze Land, ne, bespielt wird sozusagen mit Inhalten und digital versorgt wird und als wenn die anderen einzelne Handzettel irgendwo in den Orten und Städten verteilen. Das ist im Moment sozusagen diese digitale Welle, mit der die AfD da unter anderem auf TikTok Erfolg hat und wo die anderen nur hinterherlaufen.
Was mir bei dem Buch auffällt, ist, dass das ja alles Sachen sind, also für jemanden, der sich schon viel mit der AfD auch beschäftigt hat, die einen jetzt nicht groß überraschen. Es gibt hier Namen, die vorkommen, wie zum Beispiel Medinet, also Martin Medinet. Den kenne ich auch noch aus der AfD. Ja, also da kommen Namen hoch, wo ich weiß, ah ja, kenne ich. Und auch bestimmte Vorkommnisse, die du und Herr Labs hier beschreibt. Also es ist ja alles nichts Neues.
Naja, alles nicht. Wir haben schon einiges Neues, aber natürlich das war auch nicht der Anspruch, ne? Wir haben
Nee,
jetzt nicht
darauf wollte ich jetzt
gesagt,
auch nicht hinaus.
ja.
Also worauf meine Frage hinaus, also ich finde es sehr gut zusammengefasst. Ich wollte nur damit sagen, es sind jetzt keine Sachen, die mich persönlich überraschen.
Okay, ja.
Worauf ich hinaus wollte, ist, einiges davon ist ja mittlerweile schon auch der breiten Öffentlichkeit bekannt.
Ja.
Warum schreckt das so wenig ab, AfD zu wählen?
Ja, ich muss doch noch mal da ansetzen, weil man es, glaube ich, ein bisschen erklären und einordnen muss, ne? Also zum einen ist das Teil des Problems, ja, dass wir sozusagen die vielen Sachen und die vielen Ungeheuerlichkeiten rund um die AfD, Beispiel die Richterin Malsack Winkemann, die unter Terrorverdacht steht, dass das schnell einfach man zur Tagesordnung übergegangen ist, ja. Das ist absolut Teil des Problems, sondern man muss so lange dranbleiben, und sagen, hey, was ist denn jetzt die Konsequenz davon, dass eine zur Terroristin bei euch in Berlin ranreifen konnte? Die saß für euch im Bundestag, die saß für euch im Bundesschiedsgericht, hat sich wie ein Fisch im Wasser bewegt. Frau Weidel hat Lobeshymnen über die erzählt. So, wie ist das möglich? Das heißt, da ganz bewusst auch nochmal dran zu erinnern. Das ist das eine. Das andere ist, warum schreckt das so viele nicht ab? Ich habe sozusagen über die Gewöhnung an den Rechtsextremismus ja schon eingangs ein bisschen gesprochen. Wir erleben jetzt seit Jahren ein Trommelfeuer, nicht nur von der AfD, sondern auch eben von diesen rechten Medien, Kompakt zum Beispiel, aber auch YouTube-Kanäle, russische Propaganda, die da mit eine Rolle spielt, die in jeder Krise rund um Corona, rund um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer und immer wieder den Leuten sagt, die Regierung ist schuld, die handeln gegen das Volk. Es muss endlich wieder Politik für das eigene, für uns, unsere deutsche Gemeinschaft gemacht werden. Und das hat am Ende bei ganz vielen tatsächlich zu einer Normalisierung und zu einer Gewöhnung geführt. Und ich habe das gesagt, nicht einfach nur, um schlimme Zahlen zu präsentieren. Wenn sich so viele in diesen Krisen, die ja irgendwie nicht aufhören, ja, und in diesem großen Bedürfnis ja nach schnellen, einfachen Lösungen, wenn sich dann so viele wieder eine einzige Partei für alle, und zwar alle Deutschen wünscht, oder sogar einen Führer, ja, dann ist da was ins Rutschen geraten. Und das Schlimme ist, ich glaube, das ist wirklich so ein Kipppunkt, ja, dass die AfD es mit einigen von ihren Kernerzählungen geschafft hat, das so als normal hinzustellen, ja. Also sämtliche sozialen Segnungen, alles, was es zu verteilen gibt, nur noch für Deutsche. Ja, und nur noch gute Politik für deutsche Kinder. Und wenn das den Leuten als das Normale erscheint, ja, dann wird's wirklich gefährlich, weil dann kann man das nicht mehr skandalisieren, dann erkennt man im Zweifel auch gar nicht mehr die Absicht, die dahinter steht, und vor allen Dingen die Folgen, wozu das führen würde, ja, für alle Leute, die eben nicht in dieses sehr enge Raster passen.
Ja, da hast du jetzt natürlich einen wunden Punkt erwischt. Bezüglich, ach, das ist halt die AfD. Man ist ja schon gar nicht mehr überrascht. Man ist ja schon gar nicht mehr entsetzt. Vielleicht ist man einfach desensibilisiert. Seit 2013 geht es ja von Entgleisung zu Entgleisung. Und medial gibt es dann immer eine Empörung, aber auch da wird ja dann nicht dran geblieben. Und dann ist dieser Entwöhnungsprozess bezüglich des Entsetzens einfach mittlerweile so tief drinne. Ja.
Einerseits das, aber wir haben ja auch, ich meine, wir haben jetzt wieder die AfD-Festspiele in den politischen Talkshows erlebt, ne? Und eine ganz beliebte Sache ist dann zum Beispiel, also den AfD-Vorsitzenden Herrn Kupala zu fragen: Herr Kupala, halten Sie eigentlich Herrn Höcke für rechtsextrem? Und dann sagt er: Nee, natürlich nicht. Ja, das ist für mich kein Rechtsextremer. Und dann sind wir fertig damit. So. Und diese Gewöhnung, das müssen sich die Medien schon auch ankreiden lassen. Ja. Was passieren müsste, wäre ja einfach zu sagen, hey, das ist auch kein Bauchgefühl, das hat nichts mit Meinung zu tun, ja, sondern das sind ganz gesicherte Erkenntnisse, ne, die inzwischen auch gerichtsfest sind. Ja, also wo das Oberverwaltungsgericht Münster in seinem Beschluss dann, warum die AfD bundesweit als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden kann, feststellt, hey, die haben einen völkischen Volksbegriff, einen ethnisch homogenen, und der, da gibt's, sehen Sie konkrete Anhaltspunkte, dass daraus bei der AfD folgen sollte, dass Menschen mit einer Migrationsgeschichte einen rechtlich abgewerteten Status kriegen sollen. Ja, das ist finster, die sollen entrechtet werden. Dafür sieht dieses Gericht Anhaltspunkte. Und das ist im Grunde genommen die Basis, von der aus wir sprechen müssten, was nicht passiert.
Ja, was ich sehe, ist, dass das sich in gewisser Weise halt bis in die Union auch reinfrisst. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden jetzt auch eine sehr unangenehme Diskussion zum Thema Migration und Asylrecht bekommen wieder. Ja, in der CDU hat ja der ehemalige Staatssekretär und Gesundheitsminister, also ehemals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und dann Gesundheitsminister Jens Spahn, auch schon mal gefordert, also eigentlich müssten wir ja das Asylrecht generell überarbeiten. Also wie man ein Menschenrecht und ein Grundrecht überarbeiten soll, das hat er natürlich nicht erklärt. Und ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass er sowohl als Staatssekretär, aber auch als Minister so auf die Verfassung schwören musste. Ja, und Naja, und dann will er eigentlich einen Bruch der Verfassung herbeireden. Und Gleiches geht dann in die Richtung, also eigentlich Bürgergeld streichen, wo auch gesagt wird, eigentlich steht das ja im Grundgesetz, das ist sogar Teil der Ewigkeitsklausel, dass nämlich der Staat Deutschland ein Sozialstaat sein muss. Auch da, das stellt er ja zur Disposition. Und das ist so alles ein bisschen CDU-Politik. Und das wird alles bei der CDU und Union netter kommunikativ verkauft, aber ursprünglich so diesen Schubs in diese asoziale Richtung von Politik betreiben, kommt natürlich durchaus von der AfD. Und das finde ich halt sehr, sehr bedenklich. Und warum spreche ich das an? Naja, zum Ende des Buches geht es ja natürlich auch um die Frage, AfD verbieten oder nicht. Und eine
Ja.
zentrale Person dabei ist natürlich Marco Wanderwitz, den ich sehr aggressiv, und das ist ja, soll jetzt keine negative Konjunktion sein, sondern dass er immer wieder darauf drängt, jetzt doch mal ein AfD-Verbotsverfahren
Ja.
anzuschieben. Und da schreibt ihr darüber unter anderem, dass er von sogenannten Kipppunkten redet
Ja.
in der Gesellschaft, aber auch beim Klima. Und dann denke ich mir immer, was ist denn mit den Kipppunkten in seiner eigenen Partei? Also werden diese Kipppunkte dann zurückgenommen, die unter anderem schon in der Union vollzogen wurden, Richtung mehr AfD-Politik? Also vielleicht kannst du mir ja die Frage beantworten, erstmal, was erhofft sich Herr Wanderwitz von einem
Ja.
AfD-Verbot auch bezüglich der Unmenschlichkeit mittlerweile seiner eigenen Partei? Und vielleicht können wir noch dazu kommen, ob ein AfD-Verbot Erfolgsaussichten hat
Ja.
und ob es sinnvoll ist.
Ja. Ich kann vielleicht mal so anfangen, wie wir wirklich da reingegangen sind in die Recherche, dass wir am Anfang des Buches, wo wir schon wussten, die AfD ist rassistisch, ist menschenverachtend, ist geschichtsrevisionistisch, beide gesagt haben, wir sind sehr skeptisch, was das angeht. Das ist ein tiefer Eingriff. Die AfD ist schon sehr groß, die ist bei vielen Leuten schon gesetzt. Ja? Wir haben diese Vorbehalte alle gesehen. Wir haben für und wider eben auch stark gegeneinander gestellt. Wir haben dann mit StaatsrechtlerInnen gesprochen und eben war ich auch bei Marco Wanderwitz in seinem Büro, habe mir das Verbotsverfahren erklären lassen. Meine feste Überzeugung ist, das Verbotsverfahren muss kommen und unsere Überzeugung ist auch, es hat gute Aussichten auf Erfolg und wir liefern in diesem Buch eine Fülle an Belegen, die dafür sprechen. Warum glauben wir das? Zum einen, alle Einwände, die dagegen vorgebracht werden, sind erstmal berechtigt, ja? Man kann tatsächlich nicht die Gedanken verbieten. Man kann die Einstellungen in den Köpfen der Leute verbieten. Das will man aber auch gar nicht. Sondern dieser Paragraph ist ja eine direkte Lehre aus dem Nationalsozialismus. Wenn sich wieder eine Mehrheit finden sollte, die faschistische, völkische Politik mehrheitlich will, dann muss es einen letzten Schutzanker geben. So. Und das Verfassungsgericht hat ganz klar gemacht, die Menschenrechte und die Menschenwürde von Artikel 1, die sind unverrückbar in der Verfassung. Wer dagegen vorgeht, ja, kann eben auch verboten werden, weil sich daraus eben tatsächlich diese Rechtsungleichheit ableitet. So, und ich habe das Gerichtsurteil da aus Münster schon erwähnt. Dafür gibt es große, große Anhaltspunkte. Man wird damit tatsächlich nicht die Einstellung verbieten. Es wird eine mordsmäßige Propaganda natürlich losgetreten werden. Ihr seid doch undemokratisch und was. Aber genau das ist die Lehre. Genau das ist wehrhafte Demokratie. Ja. Und ja, Herr Wanderwitz ist in der CDU. Aber es gibt da eben nochmal diesen ganz fundamentalen Unterschied. Ich gebe dir mit sehr, sehr vielem Recht, was sozusagen diese, ja, Ressentiments, dieses Schüren von Vorurteilen innerhalb des konservativen Lagers und gerade der CDU angeht. Aber die AfD will wirklich ein ganz anderes Land. Die will ein völkisches Land. Und der Grund, warum man dieses Verbotsverfahren machen muss, ist ja nicht nur, dass wir das Wählen und so die Prozesse irgendwie schützen müssen und unsere Institution, ja, sondern die vielen Millionen Menschen, die wirklich von völkischer Politik betroffen wären. So. Ich habe die People of Color angesprochen, Menschen mit einer Migrationsgeschichte, Geflüchtete, die jetzt schon teilweise Ich habe die Sultana noch mal für das Buch ja auch besucht. Ja, wir waren eine geflüchtete, junge Geflüchtete aus Afghanistan, die jetzt schon sagt, wir können uns in bestimmten zu bestimmten Tageszeiten nicht bewegen. Es gibt ein permanentes Gefühl von Unsicherheit. So. Für all diese Menschen, ja, die die AfD systematisch diskriminieren würde, die sich nicht darauf verlassen könnten, dass der Rechtsstaat noch in vollem Umfang für sie da ist und sie schützt, für die hat der Staat diese Schutzpflicht. Und deswegen, das Verbotsverfahren muss kommen, meiner Meinung nach. Und wie das ausgeht, ist natürlich offen, ne? Wie jedes Verfahren im Rechtsstaat. Man kann das tatsächlich auch verlieren. Aber meine und unsere Überzeugung ist, dass es wirklich viel gravierender wäre, jetzt tatenlos zu bleiben.
Ich muss mich noch mal intensiv mit dem Pro und Contra von dem Verbotsverfahren natürlich beschäftigen, wobei die Argumentation natürlich auf rechtlicher Seite durchaus schon Indizien hat. Das schreibt ihr auch in eurem Buch, welche Indizien es da gibt. Grundsätzlich ist es ja bundesweit noch nicht so, dass der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem die gesamte Partei einstuft. Das wäre
Richtig.
ja eine notwendige, unter anderem auch notwendige Vorbegründungsstufe für so ein Verbotsverfahren,
Nee,
um es
müsste nicht
erfolgreich,
sein.
ja, aber um die
Nee.
Wahrscheinlichkeit eines Erfolges größer zu machen.
Nee, also da müssten wir an der Stelle wirklich mal dazu sagen, es wäre im technischen Ablauf sogar so, dass gegen die Gesamtpartei das Verbotsverfahren eröffnet werden kann und dass das Gericht dann in seiner sicherlich mehrjährigen Beweiserhebung zu dem Ergebnis kommt, beispielsweise nur einzelne Landesverbände wie eben Thüringen und Sachsen, ja, oder dazu genommen noch die junge Alternative, die Jugendorganisation, nur die sind sozusagen ja so rechtsextremistisch und aktiv tätig gegen die Verfassung, dass sie verboten werden. Also auch das ist der Weg. Aber das Verbotsverfahren, das hat die Staatsrechtlerin Heilbronner in unserem Buch so ausgeführt, der Weg wäre, das Verfahren tatsächlich zunächst mal gegen die Gesamtpartei zu eröffnen. Und dazu kann ein Verbotsantrag auch vom Bundestag gestellt werden. Und das ist, was Herr Wanderwitz sozusagen fraktionsübergreifend mit den Unterstützerinnen und Unterstützern der anderen demokratischen Parteien auf den Weg bringen will.
Ja, aber nochmal, so ein, also grundsätzlich haben Parteien natürlich Verfassungsrang in der, im Grundgesetz. Also das ist auch was Deutschlandspezifisches, das haben nicht alle Verfassungen in Europa oder auf der Welt, sondern Parteien haben eine besondere Stellung auch in der deutschen Politik und in der Verfassung. Und deswegen ist ein Verbotsverfahren an sich auch ein besonderes Instrument des demokratischen Rechtsstaats, weil Parteien generell eine so besondere Stellung haben. Die letzten Verbotsverfahren, die erfolgreich waren, sind aus den 50er Jahren. Und das
Das ist
war
richtig.
erstens eine 1A NSDAP-Nachfolgerpartei und das zweite war im Rahmen des Kalten Krieges eine kommunistische Partei.
Ja.
Also man kann mindestens im zweiten Fall sagen, das war eher so eine politische Entscheidung und nicht wirklich eine Frage von Verteidigung der Demokratie, weil auch die Kommunisten ja keine große Gefahr darstellten bezüglich der Machtübernahme in Westdeutschland, ja. Und mit der gleichen Argumentation wurde ja zum Beispiel auch ein Verbotsverfahren der NPD abgelehnt, weil keine Gefahr für die Demokratie am Ende des Tages bestand.
Ja, das ist bei der AfD anders.
Ja, das Argument fällt bei der AfD weg, das ist korrekt, aber nichtsdestotrotz hat das Bundesverfassungsgericht auch in seiner Urteilsbegründung schon angedeutet, wir haben eigentlich keine Lust mehr, Parteien zu verbieten. Das ist eine politische Frage. Es ist eine Frage des demokratischen Prozesses, dass nach 75 Jahren Demokratie in Deutschland auch im gesellschaftlichen demokratischen Prozess irgendwann mal ausgehandelt werden müsste. Und es kann nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht da als sozusagen Instrument genutzt werden muss, um die Demokratie zu schützen, weil am Ende des Tages, und da verweise ich gerne nochmal auf ein anderes Buch, nämlich von Veit Selk, der hat Demokratiedämmerung geschrieben. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die AfD nicht zwangsweise hier Verursache ist, sondern ein Symptom einer generellen Krise auch der Demokratie und des kapitalistischen Systems und der Kooperation zwischen Demokratie und Kapitalismus im Rahmen dessen, was wir jetzt weltweit erleben, nämlich Polykrisen. Und da werden solche extremistischen und in dem Fall halt rechtsextremistischen Parteien generell mehr Zulauf bekommen, weil die etablierten Parteien nicht in der Lage sind, ganz deutlich zu machen, dass sie die Probleme in den Griff bekommen, beziehungsweise die Lage wirklich verstanden haben und entsprechend handeln. Das heißt, die AfD hat es halt leicht. Sie muss ja nichts entscheiden. Sie ist nur, in Anführungsstrichen, nur Opposition und kann hetzen und aufhetzen und die gesellschaftliche Stimmung versauen. Aber das ist jetzt nichts, wo das Bundesverfassungsgericht am Ende des Tages, ich glaube, ein Verbot aussprechen wird.
Ja, aber
und
man
ich,
muss
ich
noch.
sehe, ich sehe, ja. ich sehe wirklich die Gefahr darin, ein Verbotsverfahren anzustrengen
Ja.
und das dann keinen Erfolg hat. Weil das wird dann wirklich das allerletzte Verbotsverfahren sein, das irgendjemand vor dem Bundesverfassungsgericht wird anstreben können, wo das Bundesverfassungsgericht dann nicht am Ende des Tages sagt, also wir werden hier keine Verbotsverfahren mehr entgegennehmen, wenn ihr im politischen Prozess das nicht in, also wirklich auf den Kasten kriegt. Ja. Es ist nicht die Aufgabe, grundsätzliche demokratische Probleme zu klären, sondern die Idee vom Verbotsverfahren ist die am Ende des Tages ja gewesen, 1949, die Abwehr von einer neuen NSDAP. Und bei aller einzelnen Kritik, auch der Landesverbände, und da gibt es Thüringen, hast du ja erwähnt, Sachsen, Brandenburg hat also wirklich auch mindestens die gleichen Anwandlungen von demokratiegefährdend und völkisch-nationalsozial, wo einzelne Landesverbände sicherlich zu verbieten wären. Aber das wird das Problem der Gesamtpartei halt nicht lösen. Und dann werden die Landesverbände aufgelöst und neue gegründet mit neuem Personal. Und das löst ja das Problem nicht.
Ja, also trotzdem noch mal zwei Sätze dazu. Zum einen, das Parteiverbotsverfahren ist tatsächlich von den Verfassungsmüttern und Vätern als eine Möglichkeit vorgesehen worden. Es ist festgeschrieben und es ist ein Weg, den man gehen kann. Und was das Bundesverfassungsgericht ganz klar gemacht hat, ist, dass es nicht, dass die Demokratie es nicht aushalten und tolerieren muss, wenn sie von innen zerstört werden soll. Und dafür genau ist dieses Verbotsverfahren da. Und das Verfassungsgericht hat auch noch mal die Kriterien ganz klar geklopft. Also zum einen, Menschenwürde ist im Mittelpunkt. Jeder einzelne Mensch und jede noch so kleine Menschengruppe hat das Recht, vom Staat geschützt zu werden. Dafür kann dieses Verbotsverfahren tatsächlich da sein. Und es ist nicht akzeptabel und hinnehmbar, wenn Menschen die Rechte entzogen werden sollen. Nochmal, man kann da zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Man kann natürlich, so wie du, zu dem Schluss kommen, sollte man nicht machen. Aber es ist ein absolut demokratisches Verfahren, die Ultima Ratio der wehrhaften Demokratie. So, und jetzt werden wir sehen, ob dieser Weg begangen wird. Unser klares Plädoyer ist, wir haben so starke Belege, die Beweislage ist so erdrückend, dass das Verbotsverfahren zumindest auf den Weg gebracht werden sollte.
Um das zu klären, möchte ich auch
Um
noch
das
mal,
zu klären. Ja.
Um das zu klären, möchte ich auch noch mal was sagen. Ich habe nichts dagegen, ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen. Ich habe etwas dagegen, eins anzustrengen, wenn man nicht genau 100, also wenigstens zu 80% sicher ist, dass es erfolgreich sein kann.
Weiß man nie im Rechtsstaat. Weiß
Ja,
man nie.
Aber es ist ein Unterschied. Ja, es ist doch aufgrund der Tatsache, welche Stellung Parteien nun mal in der Verfassung haben und aufgrund der Tatsache, welche Umfrageergebnisse und Wahlergebnisse, die AfD mittlerweile hat, ist es auch eine demokratische Frage. Ja. Wenn man vor das Bundesverfassungsgericht zieht, mit dem stärksten Instrument, das die wehrhafte Demokratie hat, und das ist ein wirklich einschneidendes Instrument, dann bin ich der Meinung, sollte man nur damit vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, wenn man auch mindestens zu 80% sicher ist, dass man gewinnen wird. Und zwar nicht nur in einzelnen Landesverbänden, sondern generell eine Partei verbieten. Ich sehe da nämlich negative Folgen davon, dass das nicht erfolgreich ist. Ich sehe, dass dieses Instrument geschwächt wird. Und ich finde, man sollte wirklich ganz, ganz vorsichtig mit diesem durchaus wichtigen Instrument umgehen und nicht damit jetzt hausieren gehen, die AfD teilweise verbieten zu wollen, wobei ich das halt nicht sehe, dass das auch erfolgreich sein wird. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Instrument dazu da ist, eigentlich grundsätzlich eine Partei im Gesamten zu verbieten. Wenn du einzelne Landesverbände verbieten möchtest, ich weiß nicht, ob das im Sinne derer, die das anstreben, auch erfolgreich sein wird, weil das Bundesverfassungsgericht hat die Alternative hat zu sagen, eigentlich ist es dazu da, eine gesamte Partei zu verbieten. Für Landesverbände sind wir eigentlich so nicht so richtig zuständig.
Ich würde gern einen Satz noch dazu sagen,
weil, also
der mir
nur um
ganz,
das klarzustellen,
ja,
ich bin absolut dafür.
Nee,
ich habe nur Angst, dass dieses Instrument darunter leidet, wenn dieses Verbotsverfahren nicht erfolgreich ist.
Ja, ich möchte nur ganz, ganz klar machen, so auch für unser Buch, ne? Also wir sind da nicht am Ende sozusagen einem Bauchgefühl gefolgt. Wir sind da am Ende nicht einer starken Emotion gefolgt, sondern der Faktenlage dessen, was wir recherchiert haben. Wie gesagt, wir haben mit sehr namhaften StaatsrechtlerInnen gesprochen. Wir haben die gesamte Debatte ausgewertet von all den relevanten Staatsrechtlern, die sich da zu Wort gemeldet haben. Wir haben die Belege dahingelegt und sind dann zu einem Ergebnis gekommen. Und letzter Satz dazu nochmal. Der rechtsstaatliche Stand der Dinge ist, dass das Oberverwaltungsgericht Münster das prüfen musste, ob schon diese Gesamtpartei beobachtet werden darf, zu dem Schluss gekommen ist, dass es wirklich ganz konkrete, starke Hinweise darauf gibt, dass eben nochmal, ich zitiere das, dieser rechtlich abgewertete Status Menschen mit einem Migrationshintergrund in diesem Land von der AfD zugestanden werden soll. Ne? Und deswegen letzter Satz. Mein Punkt ist, warum ich mich dann am Ende dafür entscheide, dass ich sage tatsächlich, wir alle in diesem Land müssen diejenigen schützen, die ganz massiv von dieser brutalen völkischen Politik betroffen werden. Und wir sind nicht das letzte Wort, ja, aber in unserem Buch kann man die Debatte, glaube ich, ganz gut nachlesen, auch die Kontraargumente. Und ich würde mir wünschen, dass sich viele danach dann ein eigenes Bild machen und sagen, das sind die Argumente und ich komme begründet, ne, aufgrund der Fakten und der vielen, vielen Belege zu dem einen oder zu dem anderen Ergebnis.
Okay. Das Verbotsverfahren, selbst wenn es erfolgreich sein sollte, ist ja nur ein Instrument und das wird ja die gesellschaftliche Stimmung nicht von heute auf morgen ändern. Was kann man denn noch tun?
Ja, wir haben dieses Buch tatsächlich am Ende so aufgehört, dass wir wirklich versucht haben, nochmal konkret zu werden, was passieren muss. Ich glaube, dass dieser Herbst mit diesen Wahlen zunächst bei vielen einen Schockzustand auslösen wird. Ja, es wird ein politisches Beben geben und ich glaube, das ganze Land wird bei der Suche nach schwierigen Mehrheiten, überhaupt nach Regierungen, da ganz schön stark erschüttert werden. So. Aber wir sind der AfD gegenüber überhaupt nicht hilflos. Und ich glaube, das muss man klarer machen. Und da haben wir ein paar Punkte rausgearbeitet. Also zum einen haben wir ja auch AfD-Personal uns angeguckt, die schon als Richter, Staatsanwälte oder Polizisten tätig waren und die teilweise massiv durch Menschenfeindlichkeit, durch Geschichtsrevisionismus, durch Rassismus aufgefallen sind oder die sogar, wie im Fall eines Polizeibeamten, ihre Macht dazu missbraucht haben, als Polizisten Unschuldige zu verfolgen. So, das heißt, die Institution, die muss man wirklich stärken. Wer wirklich sozusagen diese Demokratie ablehnt, der kann nicht so als Polizeibeamter oder als Richter für den Staat tätig sein. Das muss man ganz klar machen. Ein anderes wirklich großes Feld ist, ne, also Höcke hat angekündigt, Kampf gegen rechts muss mit Schluss sein. Ja? Diese sogenannte Zivilgesellschaft, die soll trockengelegt werden. Was meint das denn? Ja? Also in einem Land, wo wir seit Jahren zum Beispiel eine Zunahme der rassistischen Gewalt, der antisemitischen Gewalt erleben, da würden dann zum Beispiel die Opferberatung wahrscheinlich nicht weiterarbeiten können, weil die über solche Mittel finanziert werden. Das heißt, diese Demokratieprojekte und diejenigen, die für Opfer da sind, die müssen langfristig geschützt und gestützt werden. Ja, die muss man finanzieren, zum Beispiel am besten durch ein Demokratiefördergesetz. Wir müssen aber auch auf allen Ebenen, und das haben wir bei den Recherchen viel erlebt, dass überall, bei Vereinen, in den Kommunen, überall begegnet den Leuten, ihr müsst aber neutral sein. Ja, ihr müsst euch raushalten. So, das hat die AfD vielfach geschafft, dass eine ganz große Unsicherheit ist. In Kirchen, in Schulen, in Vereinen, dürfen wir denn überhaupt die von einem Podium ausladen? Dürfen wir die als Rechtsextremisten benennen? So, und da ist es ganz wichtig, diesen Leuten, die da Aufklärung betreiben, erstmal den Rücken zu stärken, dass sich die Zivilgesellschaft da auch wieder traut, diese demokratische Haltung zu entwickeln, und dass wir auch in den Schulen die politische Bildung, wo die AfD ganz massiv eingreifen will und zum Beispiel ja die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zurückfahren würde, dass wir das ausbauen, dass wir das stärken und selbstbewusst betreiben. Das wären so 3, 4 Punkte. Es gibt noch einige andere. Alles fängt, glaube ich, damit an, dass man sich klar macht, dass wir selbstbewusste Demokratinnen und Demokraten sein müssen und dass wir eben der Demokratie gegenüber eben nicht neutral sein können und auch nicht dürfen, ja, sondern dass wir Werte mitbringen und dass wir diese Werte tatsächlich auch gegen Angriffe verteidigen.
Ja, auf das Demokratiefördergesetz warte ich unter der Ampel jetzt, glaube ich, so gefühlt
Ja.
10.000 Jahren. Faktisch gesehen sind es 3, aber es scheitert
Ja.
immer irgendwie am Geld. Ich weiß nicht genau, warum.
Die FDP
Weil
sagt
anscheinend
zum
ist
Beispiel,
Demokratie
das
zu
brauchen,
teuer.
ja, die FDP sagt zum Beispiel, das brauchen wir ja gar nicht, weil was ist das für eine Zivilgesellschaft, die sich bezahlen lässt, ne? Also da denke ich dann immer, niemand in der FDP hat Probleme damit, wenn ein Start-up-Unternehmen eine Anschubfinanzierung kriegt, ja. Aber es soll jetzt anrüchig sein, wenn jemand, der evaluiert ist, der eine gute Ausbildung hat, der gute politische Bildung macht, wenn der für seine Arbeit vor Ort bezahlt wird. Also die Sache ist, wenn das wegbricht, kommt das ja nicht wieder, ne? Also diese Dinger stehen vor dem Aus immer wieder. So, und ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, wenn die AfD es schafft, einfach so stark zu sein, dass sie als Machtfaktor erstmal da ist, ja, dass die Demokraten stabil bleiben, also nicht mit ihnen zusammenarbeiten, keine Koalition nirgends, und umgekehrt dann wirklich die Sachen auf den Weg bringen, die notwendig sind, um die Demokratie stabil zu halten.
Also wenn ich eins gelernt habe aus 3 Jahren Ampel-FDP-Finanzminister, dann, dass nichts so wichtig ist wie die Schuldenbremse, dem ordnen wir bitte alles unter, auch die Demokratie.
Ja, im
Und
Zweifel
das ist
leider
natürlich
schon.
fatal.
Das ist völlig fatal. Aber meine Beobachtung ist eben auch, dass in Teilen, glaube ich, immer noch nicht verstanden ist. Ja, also wenn aus der FDP halt solche Sprüche kommen, so nach dem Motto, na, das kann ja wohl keine Zivilgesellschaft sein, die Geld vom Staat möchte, ne? Ich weiß nicht, ob die in den Hotspots mal unterwegs waren, ja, wie das ist, wo dann die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer mit dem Rücken zur Wand stehen, wo die bedroht werden, wo man weiß, wo deren Häuser sind, wie, also wirklich, wo es wirklich 5 vor 12 ist und wo die Bedrohungen schon sind im Briefkasten. Ich glaube, dass tatsächlich diese Wahlen eins bringen können, dass vielleicht der eine oder die andere sich auch im politischen Berlin noch mal sehr eindringlich mit der Frage beschäftigt, was können und müssen wir denn für unsere Demokratie tun? Und dass dann vielleicht hoffentlich die Prioritäten anders gesetzt werden.
Also, ich glaube, alleine zur FDP, ihre Ansicht zum Thema ein gerechter Lohn generell und was eigentlich so eine Zivilgesellschaft auch den Staat kostet, damit übrigens der Staat auch überhaupt funktioniert, weil da gehört ja viel Ehrenamt auch dazu. Auch Ehrenamt ist übrigens nicht kostenlos. Das fördert der Staat ja alleine auch durch steuerliche Vergünstigungen für ehrenamtlich tätige Personen über das Steuerrecht zum Beispiel, dass bestimmte Beträge einfach steuerfrei gestellt sind. Also es ist ja nicht so, als ob der Staat nicht generell auch mit einpreist, dass ehrenamtliche Tätigkeit nicht kostenlos sein kann. Ja, also sie finanziert sich definitiv nicht von alleine.
Nee.
Und die Ansicht der FDP zum Thema Gesellschaft und Sozialstaat und generell ehrenamtliche Tätigkeit, da ist alles irgendwie unter diesem Gesichtspunkt, es muss ökonomisch sein, es muss im freien Markt, im Wettbewerb irgendwie einen Preis dafür ergeben und alles andere, was irgendwie nicht Gewinn abwirft, das ist ja eh so ein Zeug, das braucht man eigentlich gar nicht. Wobei sie immer halt vergessen, dass der ganze Staat und die deutsche Gesellschaft ohne das alles gar nicht funktionieren würde. Und dann hätten sie auch keine Arbeitnehmer, die für ein Appel und ein Ei für ihre und Start-up-Unternehmen da arbeiten würden. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Die FDP, ich hoffe, sie fliegt demnächst aus allen möglichen Landtagen und dem Bundestag. Ich weiß, das ist jetzt vor dem Hinblick der guten Ergebnisse für die AfD natürlich eine blöde Aussage, aber ich kann wirklich nichts mit der FDP anfangen, ja. Und dem Finanzminister schon gar nicht. Und meine Hörerinnen und Hörer wissen das auch. Ja. Ich finde, also so eine Partei, die einfach nur für schlechte Stimmung sorgt und die Demokratie hier auch noch gefährdet mit ihrer Finanzpolitik, die sollte mal ganz schnell ganz, ganz weit von politischer Verantwortung entfernt werden. Dann klappt es vielleicht auch wieder mit der Demokratie und anderen Parteien. Okay. Bevor du mir darauf antwortest, frage ich einfach, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ja, meine Botschaft ist tatsächlich, holt euch die Fakten. Das ist das, was wir versuchen mit dem Buch, die Fakten bereitzustellen, die Hintergründe, die Belege. Dafür sind wir auf die Straße gegangen, dafür haben wir die Chats gelesen, dafür haben wir Gerichtsakten ausgewertet, mit den Aussteigerinnen und Aussteigern gesprochen. Das kann und muss niemand tatsächlich so in seinem Job und alles machen und leisten. Aber ich glaube, das jetzt ist jetzt der Punkt, wo man sich halt nicht mehr raushalten kann, wo es gefährlich wird. Wir haben über die Kipppunkte gesprochen. Also guckt euch an, wer diese AfD ist, was sie will, und dann zieht die Konsequenzen daraus.
Herzlichen Dank, Michael. Und weil du die Fakten angesprochen hast, die kriegt man geballt in dem Buch Angriff auf Deutschland, die schleichende Machtergreifung der AfD, das du zusammengeschrieben hast mit Dirk Labs. Die Hörerinnen und Hörer und Zuschauer finden das in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht sieht und hört man sich mal wieder. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Danke für die Einladung und sehr gern.